Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, die zweite Folge von Paul's Guitarcast. Prallerweise ist die erste noch nicht mal abgedreht, aber ich habe das Projekt erstmal liegen gelassen und starte jetzt schon mit der zweiten Folge und mit meinem ersten richtigen Gast freue ich mich total. Ich habe den Walle hier von Lionheart und von Fallbrawl. Ey, mega cool, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Paul.
Ich finde das total geil, weil dann können wir uns nämlich jetzt cool über Gitarre unterhalten, ein bisschen Tourleben vielleicht. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen gequatscht. Mhm. Du warst ja auch schon mal, meines ja gerade in den ein oder anderen Podcast schon mal da. Mhm. Und ich habe dich ja schon mal gebrieft, dass wir uns mehr über Gitarren unterhalten wollen. Mhm. Deswegen, ey, bevor wir jetzt hier lange rumreden, meine allererste Frage: Was war deine erste Gitarre?
Meine allererste Gitarre habe ich gerade eben noch in der Hand gehabt, weil ich kurz überlegt habe, die mitzubringen. Ja. Und habe dann aber gedacht, ich hatte keinen Bock, die mitzuschleppen. Meine allererste Gitarre ist so eine Jackson Randy Rhodes Flying V.
Okay.
Die ich damals von meinem Kumpel Stedi abgekauft habe, mhm, der Gitarrist bei Age of Disgrace gewesen ist.
Okay.
Und das war meine allererste Gitarre. Dazu gab es auch so einen kleinen Wohnzimmerverstärker, den der mir mitgeschenkt hat. Und ich glaube, die erste Gitarrenstunde war halt auch noch mit dabei.
Hat der dir auch direkt Unterricht gegeben, oder?
Ja, also was heißt Unterricht? Wir haben damals so abgesprochen, oder was heißt, ich hatte ja gar keine Ahnung.
Ja.
Und das war ja auch noch so vor der YouTube-Zeit, wo man sich quasi alles online angucken konnte.
Wann war das?
Ich bin jetzt 34. Ich glaube, ich war so 18, 19, also wo ich die Gitarre bekommen habe. Und auf jeden Fall hab ich ihn dann gefragt gehabt, ob der mir halt einfach ein paar Tricks zeigt, wie das halt funktioniert, wenn ich die Gitarre halt kaufe. Und er so, ja klar. Und ich glaube, wir haben uns original ein einziges Mal bei meinen Eltern damals, habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern in meinem alten Zimmer getroffen. Und der hat mir so ein paar Basics probiert zu zeigen. Natürlich hat er direkt probiert, mir Age of Disgrace Songs zu zeigen. Hat natürlich nichts geklappt, es war super schwer. Ja, und dann habe ich irgendwie probiert, mir den Rest selber beizubringen.
Ich finde es geil, also du fängst, glaube ich, mit der schwierigsten Gitarre an, die man sich gerade so vorstellen kann.
Ja.
Also eine Flying V ist schon immer eine, ich sag mal, Kackform für den Anfang.
Ja.
Entweder hast du Bock auf die oder hast keinen Bock auf die. Aber bei einer Jackson Rhodes ist das Shaping ja nochmal so ein bisschen anders.
Ja, also du kannst halt nicht im Sitzen spielen.
Genau,
du musst halt immer aufstehen.
Ist fast unmöglich. Wahrscheinlich hat die einen Floyd nochmal Dreck gehabt. Oder?
Ja, klar.
Natürlich, klar.
Ja, klar. Ne? Deswegen wollte ich die auch vorbeibringen.
Okay.
Weil ich glaube, die hat seit, ich habe wahrscheinlich so 10 Jahre oder so, hat die keiner mehr in der Hand. Die hängt bei mir halt nur an der Wand. Ne?
Ja.
Und ich habe die einmal für ein Prison Life Musikvideo habe ich die mal genutzt, weil die einfach geiler aussah.
Ja.
Aber die ist halt komplett am Arsch.
Mhm.
Und ich habe die letztens mal meinen Kumpels von Slope mal ausgeliehen für ein Musikvideo. Ansonsten hängt die da einfach nur, sieht halt cool aus, ist aber komplett runtergerockt. Also wirklich komplett.
Schwarz auch, ganz
krass. Ist so eine dunkelblau. Also so ein, das geht so eher so ein, eher so ein Dark Blue ist das quasi.
Okay.
Ja.
Ist die denn, wäre es jetzt schon die gute Variante Made in Japan oder der?
Nee, das ist glaube ich noch die billige Variante.
Okay.
Ja.
Aber ey, Respekt mit einer Rhodes anzufangen, also finde ich auf jeden Fall echt sportlich. Das war meine erste, das war so eine Telecaster-Verschnitt von Phoenix.
Ja.
Die hatte ich hier vom, so einem Bekannten von dem damaligen Mann meiner Mom geliehen bekommen. Ich fand eine Tele ist halt eine Opa-Gitarre schlechthin so, ne? Also fand ich damals als Kurzer. Ich habe mit 13 damals angefangen. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du da auch so drauf steil gegangen bist, das war aber auch so noch die Music Store Katalog-Zeit.
Mhm.
So, wenn du einen neuen Store-Katalog bekommen hast, den aufgemacht hast und wolltest dir dann immer eine coole Gitarre halt dran aussuchen, weil da war noch nicht so viel mit, das hört sich jetzt total steinzeitmäßig an, so mit Google und Co., wie du, wurde ja gerade auch meines YouTube war auch noch nicht so weit, ne?
Ja.
Und dann hat man sich immer coole Modelle ausgeguckt. Ey, und ich sag's dir, so eine Rhodes, ne? Also eine Flying V war für mich als Kurzer, dachte ich mir mal, boah, geil, sowas will ich haben. Mhm. Und ich finde schon stark, dass du auf jeden Fall mit der angefangen hast. Und dass du die vor allem noch hast, so, ne? Also das.
Ja, ich war tatsächlich ein paar Mal so kurz davor, die mal zu verkaufen.
Ja.
Wahrscheinlich hat die schon der eine oder andere auch mal in der Hand gehabt, jo, und hat sich gedacht gehabt, so, yo, ich nehme die, ja, aber dann hab ich doch einen Rückzieher gemacht.
Ja, verständlich.
Weil, keine Ahnung, oft genug kommst du halt in die Situation, dass dann brauchst du, bist halt Student, brauchst halt Kohle und hast aber schon wieder drei andere Gitarren da.
Klar.
Und so wie du halt sagst, die Randy Rhodes war jetzt halt auch nie so die Gitarre, wo es halt Bock gemacht hat, viel damit zu spielen, weil A, du kannst die halt nicht im Sitzen spielen.
Jo.
B, ist das mit dem Floyd Rose halt auch immer scheiße gewesen. Ne? Mhm. Also live zum Beispiel hätte ich da gar keinen Bock drauf, mir den Stress anzutun und so eine Gitarre mit auf Tour zu nehmen.
Ja.
Deswegen war das halt eher so eine für die Wandgitarre.
Ja.
Ne? Ja, aber irgendwie habe ich die halt immer noch. Ne?
Ich finde es cool. Also meine.
Ach ja, was mir dazu noch einfällt, boah, das hätte ich eigentlich mitbringen sollen, was der Stedi mir damals auch noch mit dazu gegeben hat, zu diesem, ich habe so ein ganzes Set von dem bekommen. Ne?
Guter Einsteiger-Set.
War so ein How to Play Metal Guitar, so ein Heft, so ein Buch,
jo,
was halt original so aus den 80er, 90ern waren, so, weißt du, wo halt nur so, wahrscheinlich war Creator auf dem Titelbild drauf oder so, weißt
du? Ja, klar, so. Hat dann Mille noch Werbung dafür gemacht.
Ja, ja, und ich hab, das Ding habe ich tatsächlich immer noch zu Hause. Ich habe das letztens so beim Aufräumen gefunden, das ist halt so ein, ja, so ein Metal-Guitar-Buch, wie du halt, Metal-Gitarre spielst.
Okay.
Und das ist sogar so alt, dass hin auf der Rückseite eine 7-Inch drin ist, mhm, die du halt auflegen musst, um dir dann halt so die Sachen halt nachzuspielen. Weißt du? Okay. Und als ich mit Gitarre spielen angefangen habe, da gab's, also da war so Plattenspieler, das war alles tot.
Ja.
Ne? Also ich hatte weder einen Plattenspieler noch irgendwelche Platten. Und ja, das heißt, das Ding lag halt auch nie auf irgendeinem Plattenspieler.
Geil, okay. Ja. Ey.
Wild auf jeden Fall.
Hast du Unterricht dann auch richtig gehabt?
Nee.
Alles DIY?
Ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, so ein paar Basics halt vom Stedi, mhm, der mir dann halt erklärt hat, was so ein Drop-Tuning ist und was so Power-Akkorde sind und wie man halt erstmal easy, simple halt anfängt.
Ja.
Und ey, dann habe ich halt super viel halt auch einfach auf Shows, ich bin auf Shows gefahren, mhm, und hab stellenweise geguckt, wie die anderen Gitarristen halt gespielt haben. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hab das dann probiert nachzumachen, weil ich dachte so, ey, der hat das genauso gespielt, dann muss das doch auch so klappen.
Ey, das Geile ist, da muss ich direkt einsteigen. Also ich habe halt lange Unterricht gehabt, so, ne? Und ich habe aber, ne, ich habe mir erst viel selber auch beigebracht, eigentlich auch genauso wie du. Hab da viel über Tabs gemacht. Guitar Pro war für mich so ein riesen, so ein Türöffner.
Ja.
Und mir hat aber, als ich mir das selber beigebracht habe, ich habe so die ganzen Punkrock-Songs von Offspring und so was nachgespielt, mir hat aber niemand erklärt, was ein Drop-Tuning ist. Und deswegen, da wurde jetzt schon viel mitgegeben, weil ich habe dann, ja, als ich dann irgendwie so mit Metal angefangen habe und ich Slipknot total geil fand, habe ich dann immer mir die Tabs angeguckt und habe die dann nachgespielt auf dem normalen E-Standard-Tuning und dachte so, warum klingt das denn so scheiße so, ne?
Ja.
Und auch ein Drop-Tuning, habe das nie verstanden, habe dann halt immer dazu gegriffen, wie auf den Tabs das steht.
Ja.
Und es hat nie, also hat sich nie geil angehört. Und deswegen mega gut, dass dir das gesagt worden ist.
Ich muss dazu sagen, dass damals, also Stedi, der hat das gehasst mit dem Drop-Tuning. Und der hatte mir damals auch gesagt gehabt, ich soll das auf gar keinen Fall machen und auf gar keinen Fall so spielen.
Jo.
Weil er meinte, nur Vollidioten spielen Drop-Tuning.
Das ist eine hasse Aussage. Ne?
Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, so von, also Bulldoze zum Beispiel halt auch, mhm, schon gehört, ne? Und deren ganzes Album war halt auf Drop C eingespielt. Mhm. Da habe ich natürlich Stedi gefragt, so, ey, welches Tuning brauche ich denn, wenn ich diese Songs halt nachspielen will?
Jo.
Und da hat er mir das halt mit dem Drop-Tuning erklärt und meinte aber, wenn ich die Songs spielen will, kann ich das ruhig mit dem Drop-Tuning machen.
Ja.
Aber wenn ich fertig bin damit, soll ich dich direkt wieder auf Standard C machen. Weil er meinte halt so, ey, fang bloß nicht an, direkt, also nur Drop zu lernen, weißt du?
Ich sag mal so, Unrecht hat er nicht.
Genau, ich, ne? So rückwirkend verstehe ich, was der damit meinte, so, ne? Aber ja, jetzt ist es halt auch irgendwie witzig, so, ne, dass er damals gesagt hat, ey.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe ja auch lange Gitarrenunterricht gegeben und ich fand natürlich schon, die Drop-Tunings, die eröffnen dir erstmal nochmal ganz andere Möglichkeiten, so, ne? Und das wird ja auch immer sehr verpönt gesagt, wenn du halt immer nur die Einfingerakkorde hast und die noch verschieben musst, so, dass das immer so, ach ja, kann ja jeder so ist, aber ich muss gestehen, Unrecht hat er jetzt quasi nicht. Also ist schon geil, beides zu können. Natürlich auch so ein paar klassische Akkorde mit einem Powerchord kannst du ja eh alles spielen und so, ne?
Genau.
Wer kennt ihn nicht? Aber ey, ich muss auch sagen, das hört sich so mega altbacken an. Als ich meinen Kids da nach Schule Gitarrenunterricht gegeben habe und die mich gefragt haben, jo, wie lernt man denn was oder sowas, sich auch mal Sachen rauszuhören oder sich Sachen anzugucken und das dann quasi auf die Gitarre dann selber zu transponieren, da checken die heutzutage gar nicht. Also es ist wirklich Wahnsinn so, ne? Also wenn ich so eine Story von dir, komme ich mir mal vor, als ob wir irgendeine Lagerfeuergeschichte erzählen, wo wir da um Lagerfeuer sitzen, da sitzt da irgend so ein Öb mit dem Bart und zeigt uns da ein paar Wanderakkorde. Mhm. Aber letztendlich ist das ja genau so. Also, du gehst auf eine Show, guckst dir da an, wie der Typ das spielt und versuchst halt dann so einigermaßen dann so über oder wieder auf dein Setup dann umzumünzen. So, ne?
Genau.
Deswegen,
genau. Ey. Ja, ich glaube, heutzutage ist der Einstieg sowieso auch ein bisschen einfacher und geiler, weil du kannst, ich meine, gibt es einfach auf YouTube, gibt es einen How to Play Guitar und da werden dir halt super coole Basics gezeigt,
genau.
Direkt schon mit den Tabs und keine, kannst du noch irgendwas runterladen oder so, weißt du? Und da ist ja viel, viel einfacher. Ne?
Ja.
Dann geht es halt wirklich nur darum, wie fleißig bist du und wie viel Bock hast du, dieses Instrument zu lernen.
Ja.
Weil am Ende ist es halt nichts anderes. Du musst dich einfach damit auseinandersetzen und du musst dich da einfach am besten jeden Tag dran setzen und irgendwie Zeit investieren und dann kommt das auch irgendwie so von alleine.
Ja. Ne?
Das habe ich halt bei mir gemerkt. Ich habe wirklich auch so eine Zeit gehabt, wo mir das auch keinen Spaß gemacht hat. Da habe ich wahrscheinlich auch so 2-3 Jahre gar keine Gitarre gespielt. Und dann habe ich dann aber doch irgendwie da Bock bekommen und habe dann wahrscheinlich wirklich jeden Tag die Gitarre in der Hand gehabt. Und egal, was ich gemacht habe, ob ich jetzt am Schreibtisch saß und irgendwann für die Uni gemacht habe oder ob ich auf der Couch saß und Fernsehen geguckt habe, habe ich irgendwie rumgeklimpert und habe irgendwie probiert, einfach besser zu werden.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dann kommt das halt irgendwann einfach von alleine.
Das ist ja so das Ding, ich glaube, ich sag immer, das erste halbe Jahr ist ein bisschen entscheidend so, ne?
Mhm.
Also bei mir war es, wie du gerade gesagt hast, ganz klassisch, da kam einmal die Woche so ein Typ zu mir nach Hause, dem die Gitarre gehörte, der ist auch prallerweise, ich fand das ganz geil, vielleicht hört er das mal irgendwann, der ist auch Tätowierer hier in Essen.
Ja.
Und ich kann mir, also mir ist irgendwann nochmal, ich bin gefühlt nachts wach geworden, dann ist mir nochmal der Name von dem Typen eingefallen und ich wusste damals als Kurzer, der ist Tätowierer und der ist immer einmal die Woche zu mir gekommen und hat mir dann da irgendwie so ein paar gezupfte Melodien gezeigt. Und ey, ich sag's dir, ich habe das so halbkrakig nachgespielt und danach habe ich aber erstmal das Ding wieder ein halbes Jahr in die Ecke gestellt, weil ich gemerkt habe, ey, das geht alles nicht, das tut alles so weh, ich krieg keinen normalen Akkord gegriffen. Und dann irgendwann kam dann so ein Turn, ich weiß gar nicht mehr womit, ich hatte auch klassischerweise so halt so eine alte Telecaster gehabt und dann das Zoom 5052, so der klassisches Multi-Effekt-Gerät.
Ja.
Und dann irgendwann kam so der Drive und wenn man aber einmal die ersten Sachen rausbekommen hat, dann macht das, ey, unglaublich. Also, ne?
Ja, ich muss halt auch, bei mir ist es tatsächlich, ich habe halt immer so voll die komischen bis gar keine Erfolgserlebnisse gehabt.
Okay.
Also mir fällt auch grundsätzlich, auch wenn ich so neue Sachen halt lerne oder übe, mir fällt das schon relativ schwer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber keine Ahnung, auch wenn ich so neue Songs irgendwie lernen muss,
ja,
ne, wenn der Stefan wieder irgendwas geschrieben hat, irgendwelche Vorwort-Songs, die hochkompliziert sind und ich mich davor setze und die lerne, dann ist das für mich auch schon, als würde ich irgendwie für eine Klausur oder so lernen. Also ist jetzt nicht so, als würde das richtig Bock machen.
Ja.
Und das habe ich mich halt immer gefragt, wann kommt denn irgendwann mal der Zeitpunkt, wo das eher so von alleine kommt, so, weißt du? Wo ich so Sachen höre und dann funktionieren einfach. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich 34, mache das schon so lange und irgendwie...
Ey, vielleicht kommt das einfach nie so.
Vielleicht kommt es also, einfach nie.
Ich habe mich jetzt in der... in der Corona-Zeit. Das Ding ist ja bei mir, ich habe ja jeden Tag eine Gitarre in der Hand. So, ne?
Ja.
Und natürlich repariere ich die Dinger und danach spiele ich die aber auch ein paar Minuten. So,
ja.
Ne? Und mir fällt das da manchmal ein bisschen schwer, sich abends auf der Couch mal eine Gitarre in der Hand zu nehmen und dann mal richtig zu üben, weil ich einfach fertig bin. So.
Ja.
Und ich habe aber jetzt trotzdem in den letzten Wochen mal wieder so ein bisschen Technikübungen gemacht, wie ich da das kurz auch gemacht habe. Mhm. Und mir ist echt aufgefallen, manchmal kommt das auch wirklich mit so einem super Versatz. Also du musst eine Sache tausendmal machen und das auch wieder dann liegen lassen. Und dann haben sich irgendwann diese Synapsen verbunden und dann klappt das dann so. Ne? Ja. Das ist halt diese Fleißarbeit so. Ne?
Ja. Aber, ja, das habe ich halt auch so, wenn ich irgendwie eine neue Technik gelernt habe. Das ist halt auch, dass du am Anfang gedacht hast, boah, Alter, klappt ja nie. Und dann hast du es 2 Wochen geübt und plötzlich hast du das irgendwie verinnerlicht.
Ja.
Und dann klappt das ja schon ganz gut. So, ne? Aber im Großen und Ganzen fühlt sich das bei mir wirklich nach Arbeit an, wenn ich irgendwas an der Gitarre mache. So, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich dass das voll easy von der Hand geht, sondern egal, was ich mir neu aneigne, sei es eine neue Technik oder irgendwelche Songs oder. Es fühlt sich das immer nach harter Arbeit an bei mir.
Aber ey, was soll ich dir sagen? Ich kenne...
Vielleicht ist es ja auch harte Arbeit.
Ist es.
Also aber bei anderen Leuten fühlt es... Wenn ich das so beim Stefan zum Beispiel sehe, der, keine Ahnung, der muss manche Sachen nur hören und der kann dann sofort schon spielen. So, weißt du?
Ist der gesegnet wahrscheinlich so, ne? Ja, krass. Wusste ich
ja nicht. Ich meine, der hat natürlich auch noch viel eher angefangen mit Gitarre spielen und hat wahrscheinlich auch noch viel mehr Fleiß da reingepackt, als ich jemals gemacht habe. Und keine Ahnung, vielleicht brauchst du ein bisschen Talent, was dir dabei hilft, ich weiß es nicht. Weil ich aber glaube, dass so Gitarre spielen ist schon, das kann man auch lernen.
Ja.
Weißt du? Wenn du ein bisschen Musikverständnis hast, kannst du das auch einfach lernen.
Ich sag das eigentlich immer so, wenn ich hier, ich sag mal, Neukunden habe, die jetzt eine Gitarre sich neu gekauft haben und die so ein bisschen netter eingestellt haben wollen. Mhm. Und die fragen mich dann auch so, jo, wie hast du das beigebracht und wie ist das am Anfang? Ich vergleiche das immer. Gitarre ist wie Englisch. Wenn du einmal Englisch kannst, ist das super easy.
Mhm.
Weil du hast ja jetzt, ist ja keine romanische Sprache so, ne? Und du hast wenig Artikel, ist einfach fast immer alles gleich.
Mhm.
Bei der Gitarre ist das ja auch erstmal so.
Also genau.
Du kannst ja, wenn du einen Powerchord kannst, kannst du jeden Song der Welt spielen.
Ja, kannst du schon alles spielen,
so,
ja.
Ne? Und klar, es wird natürlich schwieriger, wenn du halt irgendwann anfängst, so in so Solo-Techniken zu gehen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, da checken auch viele manchmal, glaube ich, nicht. Wenn du dir jetzt ein Solo anguckst, am Ende sind halt auch nur ein paar Licks, die dann anders gespielt und am Ende sind auch nur eine Fleißarbeit.
Ja, ja,
ne? Also du setzt dich mit Metronom dahin und spielst das und wenn du dir alle Schredder-Jungs anguckst, die hammergeile Gitarre spielen können, ja, die haben dann ein Jahr lang als Kurzer einfach jeden Tag geübt.
Ja,
ne?
Genau.
So, und dann ist es so.
Ja.
Natürlich gebe ich dir recht, so, ich glaube schon, was heißt, du brauchst ein Talent?
Ich glaube, du brauchst halt ein Musikverständnis.
Genau.
Ne? Du musst halt schon irgendwie verstehen, was Taktgefühl bedeutet oder was Takte sind. Und dann ist es eigentlich nur Fleißarbeit.
Genau.
Ja?
Gebe ich dir recht. Also ich würde auch gar keinem absprechen wollen, jetzt irgendwie, du hast kein Talent dafür. Ich finde das schwierig so. Aber ich gebe dir recht, so Rhythmusgefühl musst du schon irgendwie ein bisschen haben. Selbst wenn du es nicht hast, also die Akkorde kriegst du schon halt irgendwie gegriffen.
Ich
so,
glaube, ne? Selbst Rhythmusgefühl kann man sich aneignen.
Ja.
Ne? Weil ich kann mich auch erinnern, dass ich an so ein, ich habe damals in Münster, wo ich in Münster studiert habe, habe ich so ein kleines Projekt gehabt mit 2 Kumpels, mit Conny und mit Moppy.
Mhm.
Und der Moppy, der Schlagzeuger, der meinte immer zu mir, dass ich halt den Takt einfach nicht vernünftig halten kann.
Ja.
Und dass er, also er hat mir damals empfohlen, er meinte, ey Walle, hol den Metronom, mach dir das an und spiel halt so auf den Takt, um das halt hinzubekommen. Habe ich natürlich nie gemacht.
Der macht das schon so.
Aber mittlerweile verstehe ich, was er damals damit gemeint hat und ich glaube, dass das bei mir so mit der Zeit automatisch gekommen ist, dass ich halt immer mehr Taktgefühl einfach bekommen habe, was das halt angeht.
Ja.
Weil ich das Problem jetzt auf jeden Fall nicht mehr habe. So, ne? Aber da, vor 10 Jahren scheinbar war das halt noch eine ganz schöne Achterbahnfahrt mit mir als Gitarristen.
Ja, ich glaube, im Studio wird sich das, ist das dann nochmal was anderes dann sowieso nochmal. Also dann geht es ja wirklich dann auch auf Klick spielen und so und dass du dann wirklich auch tight bist.
Mhm.
Aber es stimmt, das Metronom ist dein bester Freund oder auch dein schlimmster Albtraum, je nachdem, wie du das siehst. So, ne? Und klar, so ein bisschen Fleißübung musst du natürlich machen. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil auch, also bei mir ist es zumindest so, weil da mir geht der Spaß dann auch schnell verloren.
Ja.
Also wenn du halt nur viele Technikübungen machst und die erstmal super slow machen möchtest, weil du musst die ja schnell dann irgendwie, willst die auch Geschwindigkeit bringen und das dauert. Und ich gebe dir recht, ich kenne natürlich auch Leute und das ist natürlich durch Instagram, YouTube und so weiter nochmal viel gekackter geworden, wie viele gute Gitarristen und Gitarristinnen es gibt einfach. Das ist wahnsinnig.
Ja, ne?
Und du hast doch eigentlich schon, wenn du das mal rein pragmatisch siehst, dann siehst du da irgendeinen 6-Jährigen, der spielt dich schon eigentlich locker an die Wand und denkst dir so, ey, wofür machst du das eigentlich noch so?
Ja,
ne?
Ja,
das ist richtig krass so. Ne? Und die Dichte an guten Gitarristen und Gitarristinnen ist so krass geworden.
Ey, am krassesten muss ich wirklich gestehen, habe ich das in Japan erfahren. Ja. Weil da war wirklich jede Band, die vor uns gespielt, also vom Opener bis zu der Band, die direkt vor uns gespielt hat, war der Gitarrist ungefähr eine Million Mal besser als ich und wahrscheinlich 10 Jahre jünger.
Ja.
Und das war mega krass. Ich habe mir da fast alle Bands angeguckt. Ja. Und habe immer nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie gut sind diese Typen? Aber auch nicht nur die Gitarristen. Also insgesamt, die Bands waren da sehr, 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 sehr gut. Ja. Ne? Also die spielen da auf einem super hohen Niveau. Und aber ich habe mich fast geschämt, auf die Bühne zu gehen, nachdem so, weißt du, so 20-Jähriger richtig einen runtergeschreddert hat.
Aber du bist nach dem auf die Bühne gegangen.
Ja.
So, ne?
Ja.
So, das muss man ja schon sagen. So, ja. Ne? Die sind nicht nach dir gekommen. Ist ja schon mal...
Ja, ne? Wenigstens etwas. Aber trotzdem habe ich echt gedacht, so alter Schwede, das ist halt echt, keine Ahnung, das ist echt eine krasse Mischung aus Talent und wahrscheinlich auch viel Fleißarbeit,
ja.
was die Jungs da abgerissen haben. Aber die waren alle sehr, sehr krass. Ne? Weil hier hast du das ja schon mal, dass du halt irgendwie eine Clubshow spielst und du hast halt eine Opener-Band, wo du halt denkst, pff, boah, Alter, die klingen so, als wären die halt direkt aus dem Proberaum,
ja.
Weißt du, in diesen Club reingestolpert,
ja.
und spielen ihr erstes Konzert. Ich meine, klar, haben wir alle gemacht,
klar.
Ne? Aber die klingen halt nun mal so.
Ja.
Und ey, das habe ich in Japan gar nicht gehabt. Ne? Also es war wirklich, jede Band hättest du auf die größten Bühnen dieser Welt stellen können, die hätten abgeliefert. Das war mega krass.
Das ist ja, wenn du dir die, dann nehmen wir jetzt mal Paul Gilbert, Marty Friedman, whatever, die haben ja in Japan nochmal, also ich glaube, der asiatische Markt ist ja sowieso nochmal was ganz anderes als der europäische Markt, was auch, glaube ich, so Vorbildfunktion angeht. Und du bist ja, wenn du hier jetzt nicht die Riesennummer bist, bist du wahrscheinlich drüben Megastar. Und ich meine, viele von den ganzen 80-Schredderern, die können ja einigermaßen auch sogar Japanisch so. Also da wird das nochmal ganz anders nochmal aufgesogen.
Ja, das ist nochmal ein anderer Markt gewesen damals auch, ne?
Genau, so, ne? Und ich meine, jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, auch wenn du manchmal schnell spielen kannst, heißt das ja auch nicht, dass du vielleicht auch in Time oder sowas bist.
Ja,
da ist auch nochmal was anderes so,
absolut,
ne?
Ja.
Und ey, es gibt immer jemanden, der ist besser als du oder als ich, keine Ahnung. Das ist normal. Das ist ja.
Aber ach, mir ist halt mittlerweile egal. Ich weiß, dass 90% der Leute wahrscheinlich besser spielen als ich.
So,
aber keine Ahnung, Alter. Ich mach das, was mir Bock macht. Und, ja.
Du bist ja auch schon, können wir die Brücke erschlagen, wenn du sagst, du wirst ja nicht in Japan als Tourist gewesen, sondern wirst du auch gespielt haben.
Ja, ja, klar, wir waren da. Also das war, ich glaube, vor 2 Jahren war ich erst mit Vorball. Im Februar haben wir so eine 5-Tages-Rutsche gespielt.
Cool.
Und im selben Jahr war ich mit Leinhardt im September auch nochmal da. Da haben wir auch nochmal so 5-6 Shows gespielt.
Vor 2 Jahren sagst du, ne?
Genau. Ich glaube, ja, 2018 müsste das gewesen sein, ja.
Right. Aber zum Verständnis, bei Forward spielst du Bass, ne?
Genau, oder? Bei okay. Forward spiele ich Bass und bei Leinhardt spiele ich Gitarre.
Okay.
Genau. Und bei Forward bin ich halt... Tatsächlich habe ich so meine erste Show bei Vorball am Bass gespielt, da habe ich vorher noch nie einen Bass in der Hand gehabt. aber es war halt so ein bisschen so, ey, kannst du auch Gitarre spielen? Und dann so,
kannst du auch Bass spielen.
Ja,
so
klar, willst du nicht einfach Bassbone spielen? Ich so, ey, ich habe noch nie einen Bass in der Hand. Ja, ist doch genau dasselbe.
Genau, fehlen sogar noch zwei Sachen.
Ja, so, ne? Genau. Ja, und dann habe ich mir das halt relativ schnell einfach probiert selber beizubringen, wie das dann auf dem Bass funktioniert. Und ich bin aber eigentlich so aus dem Gitarrenbereich eher gekommen. Ja.
Ich meine, also es stimmt ja schon, wenn du, gut, da will ich jetzt keinem Bassisten zu nahe treten, wenn du rein Bass lernst, spielst du ganz anders, das ist voll normal.
Mhm.
Und ein reiner Bassist hat in der Regel auch, oder Bassistin, hat einen ganz anderen Groove. Okay, das ist ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber ich glaube schon, wenn du von der Gitarre am Bass natürlich dann ankommst, du spielst natürlich so ein bisschen gitarrenlastiger, aber passt natürlich auch dementsprechend manchmal auch zu Mucke so. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ey.
Ja, du hast halt eine andere Basis, ne?
Ja.
Wenn du schon weißt, wie eine Gitarre funktioniert und dir dann einen Bass in der Hand nimmst, hast du natürlich eine andere Basis als jemand, der das Instrument von null lernen muss.
Genau.
Weißt du? Und ja. Aber ja, ich habe mich, also mit dem Bass habe ich mich dann halt, klar, beschäftigt man sich dann halt. dadurch, dass ich dann bei Vorbabass...
Musst du einmal kurz abbrechen, weil hier auf dem iPad auf einmal kein Pegel mehr angezeigt worden ist. Und ich dachte schon kurz, wie beim Pete, dass jetzt die Aufnahme, die stattfinden wird.
Ja, genau, so wie letzte Woche beim Pete, im Pete-Cast, ne?
Genau, so, ich glaube, der nimmt dann aber nicht mit dem iPad auf, ne? Weil ich glaube, der hat ein analoges Gerät oder sowas.
Ich glaube auch. Der hat ja auch irgendwas gesagt, dass die Batterie alle gegangen ist oder so.
Deswegen, ey, gab es einen kleinen Unterbrecher, aber kein Problem. Deswegen, hier ist ja nichts geschnitten.
Ja.
Wir waren beim Bass, glaube ich, stehen geblieben. Irgendwie, dass du vom...
Genau, ne? Genau. Ja, also wie gesagt, so im Großen und Ganzen, Bass habe ich dann quasi nur für Vorbau gelernt.
Ja.
Weil die Jungs mich damals gefragt haben und ich schon so ein bisschen zu Hause an der Gitarre rumgeklimpert habe,
ja.
Und dann mir dann einfach mal selber beigebracht habe, wie das dann auf dem Bass funktioniert. Ne?
Ey, ich ja. Vollkommen in Ordnung so, ne? Also ist doch cool, weil da hast du auf der einen Seite hast du quasi bei Fall Roll beim Job als Bassist und bei Lionheart dann eine richtige Gitarrist in dem Fall dann halt.
Ja.
Ne? Cool.
In Anführungsstrichen richtiger Gitarrist. Ja.
Habt ihr denn da so eine Verteilung quasi Lied und Rhythmus oder ist quasi einfach Riff auf Riff?
Ja, wir haben schon Lied und Rhythmus.
Mhm.
Wir haben das aber tatsächlich, wir schmeißen das so ein bisschen hin und her. Also bei manchen Sachen spiele ich die Leadgitarre und der Nick die Rhythmusgitarre und manchmal umgekehrt. Das hat sich damals dadurch ergeben, als ich in die Band gekommen bin und die Songs gelernt habe, habe ich bei manchen Parts halt die Leadgitarren, bei manchen Parts die Rhythmusgitarren bekommen,
mhm.
Und habe die dann halt auch so gelernt. Und als wir uns dann getroffen haben, war das dann so ein bisschen durcheinander, weil die Jungs das in der Vergangenheit aber anders gespielt haben. Und dann, ja, dann haben wir uns da einfach arrangiert, wer in welchem Song welchen Part halt spielt.
Cool.
Und das so machen wir das einfach. Wir sind da ja auch eh so ein bisschen pragmatisch, so ein bisschen Punkrock-mäßig angehaucht. Tauchen einfach auf, spielen und wieder ab.
Und wieder ab, so ciao, ne? Reicht. Ja, ey, finde ich voll in Ordnung. So,
spiel
ne?
Mal gut, mal schlecht, weißt du?
Ja, ist doch egal, die Leute feiern das doch ja. Sowieso, ne? Ist ja. Doch,
aber du warst doch letztes Jahr auf unserer Show in Köln. Wie fandest du, also haben wir da gut oder schlecht gespielt?
Ja, ich hab mega gespielt. Aber natürlich bin ich auch, muss ich auch sagen, weil ich stand ja auf der Gästeliste, das war mein Geburtstagsgeschenk sogar noch. Und nein, ich fand's mega. Also ich fand's total cool, weil auch, ich muss auch gestehen, ich finde das Palladium ist auch ein cooler Schuppen. Und ihr habt ja auch
cool.
Ne? Und ihr habt ja auch letztes Jahr dann, das war ja mit Release von der letzten Platte, glaube ich.
Genau, mal, ne? Genau, die Rally of Death ist da auf der Tour rausgekommen.
Genau, da war ja eine Tour da mit Fall Roll und auch Deez Nuts.
Genau, wir hatten Deez Nuts, wir hatten Kublai Khan, wir hatten Obey the Brave von Fall Roll, das war so ein 5-Band-Paket. Yep. Und die Show in Köln war aber quasi unsere Support-Show von Stick to Your Guns.
So Exklusiv-Show da mehr oder weniger.
Genau, weil die haben zwei Shows exklusiv gespielt. Eine Show in Köln, eine in Leipzig und haben quasi uns und Deez Nuts mit auf deren Paket genommen.
Okay.
Genau, und die anderen Bands hatten dann quasi einen Day Off.
Ja.
Mal einen freien Tag,
ja.
Was auch mal ganz gut tut, klar. Wenn man so 21 Tage am Stück unterwegs ist.
Ohne Day Off wahrscheinlich auch.
Oh, ja,
genau, ja. Sagst du ja gerade, stimmt.
Ja.
Ey, also ich fand die Show mega, weil ich auch tierisch Bock darauf hatte und dann, wie gesagt, der Palladium ist auch eine richtig coole Location.
Ja.
Und gut, das ist natürlich persönlicher Natur. Ich kann mit Stick to Your Guns nicht so viel anfangen.
Ja.
Beziehungsweise ein Kumpel von mir hat mir dann so ältere Sachen von denen gezeigt, wo ich dann sagte, cool.
Mhm.
Ja, wir haben uns dann so ein paar Songs von Stick to Your Guns noch angeguckt, aber dann war dann so, ja, okay. So, ich war für Lineart da, fand ich mega,
ja,
weil das geil. Setup mir auch total cool gefallen hat von euch.
Mhm.
Ja, wirklich, ist, ne, ist jetzt kein Fishing for Compliments oder sowas. So, ne? Du hast mir auf die Gästeliste gesetzt, was soll ich jetzt auch sagen? So, ne? Nee, ich fand's mega. Ich glaube, ihr wart bei der Tour ja auch mega zufrieden.
Ja, ja, die Tour, ach, das war bis zu dem Zeitpunkt war so die größte Tour, die wir gespielt haben. Auch die letzte, ich meine, danach ging das ja mit Corona los.
Was? Das ist schon ganz überrascht. Nein, das ist jetzt
klar. Ja, nee, die Tour war unglaublich, unglaublich krass, ja. Für uns. Ja, also es war die größte Line-Up-Headliner-Tour, die wir bis dahin gespielt haben. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ist krass.
Ich meine, also wie gesagt, ne, wenn wir da Palladium jetzt nehmen, wer hat noch nicht im Palladium gespielt, also von den Top-Bands so, ne?
Mhm.
klar, Kölner Raum, was geht da drüber? Wahrscheinlich irgendwie Lanxess Arena oder Rheinstadion oder sowas.
Ja.
Oder Rheinenergiestadion. Und deswegen, die Location ist mega und da zocken mega Bands. Ja, wer kann von sich schon sagen, dass du ein Palladium gespielt hast? Also, sorry, ne? Ist jetzt das, so, das können die allerwenigsten.
Ja.
Deswegen, ich fand die Show cool. Ich finde die Mucke auch cool. Und kann nichts Negatives sagen. So, ne? Und auch von dem, wie gesagt, ich hatte ja vorher noch vor euch, das können wir auch mal besprechen, so wie wir uns auch kennengelernt haben, fällt mir gerade ein, weil ich ja eure Gitarre noch vorher fertig gemacht habe. Weil ich, ne, da bin ich, für sowas bin ich immer tierisch dankbar. Muss ich ja immer noch ein fettes Kompliment an den Dom natürlich auch aussprechen, weil der die Connection ja auch mit uns ein bisschen hergestellt hat,
ja,
so Dom Born from Pain so.
Genau.
Und ich das natürlich dann geil finde, wenn ich auch Gitarren für eine Band fertig mache. Also jede Kunden, ich freue mich über jeden Job natürlich, aber dann ist das natürlich nochmal cool, wenn du weißt, ey, die sind jetzt wirklich, müssen ready für die Tour auch sein. Und da gab es, glaube ich, doch noch so ein bisschen Stress, glaube ich, doch noch, weil...
Ja, ich glaube, wir haben halt für die Tour haben wir eine neue Gitarre von ESP bekommen.
Genau.
Und die sind aber... Für jeden, der das nicht so auf dem Schirm hat, aber so, wenn die Gitarre halt angeflogen kommt, ist die halt in so einem Karton drin, ne? frisch aus Indonesien wahrscheinlich.
Genau.
Du packst die halt aus und da sind halt irgendwelche dünnen...
Ja, neuner Seiten so auf E.
Genau, weißt du? Und dann müssen die halt eingestellt werden, Seiten rauf und so weiter und so fort. Und wir haben die, glaube ich, so dermaßen kurz vor knapp. Ich glaube, in der Nacht, bevor wir losgefahren sind, haben wir die erst bekommen. Und hatten ja gleichzeitig auch noch eine Pre-Production, die wir halt immer vor so einer Tour halt machen und eigentlich dafür schon gebraucht hätten.
Ja.
Und ja, ich glaube, da hat der Stefan noch die Gitarre noch bei dir vorbeigebracht.
Ja, genau,
du hast die ganz schnell fertig gemacht und dann kam der Stefan wieder zu uns in den Proberaum und hat die Dinger wieder abgeliefert, dass wir die auch ausprobieren konnten. Und ich glaube, 3 Stunden später oder so sind wir dann losgefahren zu dem ersten Date. Also es war echt crazy.
Ja, ist natürlich gut, dass das alles noch geklappt hat. Naja, natürlich auch, weil ich so abgeliefert habe.
Ja, natürlich.
Sonst hätte die Tour nicht stattfinden können. Nee, natürlich mache ich soweit, weil ich versuche auch immer die Sache auch dann, ne, so Jobs natürlich immer auch dann dazwischen zu schieben.
Ja, du wirst lachen. Ich weiß nicht, hatte ich dir das erzählt gehabt? Wir haben noch so eine Gitarre von mir verlost.
Die weißt du, oder?
Nee, das war diese schwarze, die ich aber schon länger hatte.
Ja, genau, also eine TE aber auch, ne?
Genau. Und ich habe ja 2 neue Gitarren von ESP bekommen für diese Tour, die dann bei dir gelandet sind, damit du die fertig machst. Und diese Gitarre, die eigentlich schon verlost war, die auch schon unterschrieben war und eigentlich schon auf dem Weg zu diesem Weihnachtskalender war, die habe ich dann einfach doch nicht verschickt, sondern habe die halt für die Pre-Production genutzt, weil ich brauchte ja eine Gitarre.
Geht ja, ja klar.
So, weißt du? Ja, und dann habe ich die Gitarre erst verpackt, wo du mir die dann die anderen beiden fertig gemacht hast. Und dann konnte ich nämlich diese Gitarre, die wir verlost haben, erst wegschicken.
Hey, was für ein... Ich meine, wenn das natürlich dann worst case, wenn das alles nicht geklappt hätte, so, ne?
Mhm.
Und dann muss man, wie du schon gerade auch schon gesagt hast, weil wenn du jetzt die Gitarre neu bekommst, aber die kommen ja jetzt ja auch nicht aus dem Custom Shop, in dem Fall, dass die genau auf euer Setup dann so zugestrickt werden, so, ne? Beziehungsweise wahrscheinlich hätte das aber Soundservice auch gemacht, gehe ich mal stark aus, wenn die rechtzeitig angekommen wären.
Ja, ja, genau. Das Problem wäre halt einfach gewesen, das hätte dann rechtzeitig, es hätte rechtzeitig nicht mal geschafft, wenn die erstmal bei sich in die Werkstatt gebracht hätten und dann rausgeschickt hätten, dann hätten wir die wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig zur Tour bekommen.
Ja, klar, stimmt.
Ja. Und das große Problem, was wir da jetzt hatten, ich meine, ich hätte notfalls auch noch eine andere Gitarre gehabt, die ich mit auf die Tour genommen hätte.
Ja.
Aber das große Problem, was wir halt da hatten, war, dass die anderen Jungs aus Kalifornien halt alle ohne Instrumente gekommen sind, weil wir halt von ESP die Bestätigung bekommen haben, dass wir hier vor Ort neue Gitarren für die Tour bekommen.
Ja.
Und das ist ja auch immer mit Aufwand und Geld und auch Stress verbunden, mit so einem Instrument zu fliegen.
Klar, also kostet ja auch vor allem so.
Ey, das kostet halt Geld. Du musst halt immer bezahlen für Übergepäck. Du hast halt auch immer das Problem, dass manchmal was kaputt geht, weil da jetzt auch nicht so wirklich gut mit umgegangen wird. Deswegen war das schon mit Absicht so gemacht, dass wir die hier in Europa zwei neue Gitarren bekommen, oder 3, glaube ich, haben wir insgesamt bekommen. 2 neue Gitarren und einen neuen Bass, genau. Und ja, Und deswegen, die anderen Jungs standen halt hier und dann so, scheiße, was spielen wir denn jetzt, weißt du? Und dann haben wir quasi meinen Bass genommen, den ich eigentlich bei Vorwahl spiele, weißt du? Und der Nick hat meine andere Gitarre genommen, ich habe die Gitarre genommen, die eigentlich schon verlost war. Ja. Und ja, bis du uns dann final die Sachen verliebt. Besten Dank nochmal dafür.
Ey, gerne, gerne, immer wieder gerne. Jetzt muss man natürlich auch noch fairerweise sagen, das hat ja auch so... Von der Logistik her, auch wenn die jetzt just in time angekommen sind, du musst dich ja immer auch nochmal, auch wenn das Instrument, wenn man die Company kennt, nochmal dran gewöhnen und so. Es, die Haptik ist immer nochmal was anderes, wenn die noch wirklich echt out of the box quasi kommt. Ja. Ne? Und ja, das ist aber eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ihr werdet dann dementsprechend von ESP LTD endorsed, ne?
Ja.
Wie seid ihr daran gekommen? Also wie hat der Prozess stattgefunden?
Also ich glaube, dass Leinhard hatte in der Vergangenheit schon mal eine Connection direkt zu den Jungs von ESP in Los Angeles. Mhm. Das ist dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen und da wechseln ja auch andauernd die Ansprechpartner.
Ja.
Und und irgendwann, als ich so in die Band gekommen bin, ich habe halt auch vorher mal eine ESP gespielt. Ja. Ne? Ich habe so eine weiße Viper, die ich...
Ich glaube, die hatte ich auch.
Die hast du auch schon mal hier gehabt, ja. Genau. Die habe ich halt lange Zeit gespielt. Und und irgendwann, ich meine, es ist halt immer ganz geil, wenn du halt zwei Gitarren hast. Halt eine Gitarre so als Main-Gitarre und eine Gitarre, die du als Backup dabei hast. Viele haben ja sogar drei, vier Gitarren dabei, aber es ist mir persönlich zu viel.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, selber die Jungs in Los Angeles zu kontaktieren. Hab das alles wieder so reaktiviert und die haben mich dann aber mit Sound Service hier in Deutschland wieder gekoppelt, weil die halt die Distribution für Europa übernehmen und das ist dann natürlich deutlich einfacher, das dann halt hier in Europa abzuwickeln, weil dann hast du diesen ganzen Zoll-Hickhack nicht, wenn das irgendwie aus Amerika eingeschickt wird und und mit dem Stefan von Sound Service habe ich auch einen super, super coolen Kontakt. Die sind halt auch immer sehr, sehr flexibel und hilfsbereit und da kannst du auch mal last minute irgendwas anfragen, das klappt auch immer. Und da bin ich auch super zufrieden. Also es ist halt echt super geile Qualität, super geile Company, super geiler Service und
ich meine, also das wäre jetzt so das nächste Thema, so beste Gitarren. Ich meine, ESP ist, was soll ich sagen, ist halt ein Klassiker so, ne?
Ja.
Also schon Ewigkeiten. Ich finde es halt krass, weil es gibt ja auch seit ein paar Jahren auch erst diese Zwischencompany, also die Zwischenfirma E2, die glaube ich nur eingeführt haben, um nochmal die Diskrepanz zwischen LTD und ESP noch größer zu machen, weil ESP kosten ja mittlerweile, also wow, ist richtig teuer.
Ja.
Auch wenn du dir den Custom Shop quasi anguckst, geht das bei, ich glaube, 3 oder 4 plus schon los. Also ja,
das ist echt krass.
Ja, wirklich sportlich. Haben immer noch fette Endorser, so muss man sagen. Mhm. Weil ich auch cool finde bei der Company, muss ich immer noch gestehen, ich habe zwar selber noch nie eine ESP privat gehabt, natürlich schon 1000 hier im Shop gehabt.
Klar.
Auch, das habe ich auch leider nicht mehr mitbekommen, das weiß ich aber von vielen Leuten, es gab früher noch ESP in Düsseldorf.
Ja, so ein Custom Shop in Düsseldorf.
Genau.
Ja.
Und wo dann wirklich, das kenne ich auch nur aus der Erzählung, wo da wirklich, glaube ich, ein Typ gearbeitet hat, der die Sachen dann da vor Ort auch gebaut hat.
Ja.
Das war dann wirklich ESP Made in Germany aus Düsseldorf so. Da hatte ich mal, glaube ich, zwei hier im Shop zum Fertigmachen gehabt. Also richtig
mega
cool.
Ja. Ja,
mega geil. Aber auch so, also E2 auch echt viele schon mittlerweile gehabt. Aber auch die LTDs, weil ich finde es krass, weil du kriegst ja welche, die liegen so bei 300, 400, aber du kriegst auch schon so Oberklasse, die fangen dann auch schon beim Dusi an. So, ne?
Ja, klar. Also so diese 1000er-Serie, die ich halt auch gerne spiele, das sind halt alles so 1000-Euro-Gitarren, ne? Diese LTD-1000er-Serien. Und das ist schon eine Stange Geld.
Total so. Und ich meine, ich muss auch gestehen, so, es ist ja jetzt auch bei euch nicht so, dass ihr mit, weiß ich nicht, 5 Nightlinern, 10 Schwacks und sowas fahrt, so, ne, dass er sagt so, ey, wir nehmen jetzt hier das Beste vom Besten oder sowas mit, weil da ist auch viel Rock'n'Roll natürlich immer noch dabei, auch wenn, ne, so wie das halt so ist. Und wer hat schon Bock, seine, weiß ich nicht, 4000 Euro ESP da mitzunehmen, wenn dann immer noch, wie du schon sagtest, so, ihr seid sehr Punkrock dann angelehnt von der Show her. Und dann kann auch gerne mal an einer 1000 Euro Hupe was drankommen, so, ne, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja, klar. Ja, ich sehe das mit da, ich war früher super penibel, was so, oder ich bin generell super penibel, was so mein Kram angeht, ne. Und wenn ich irgendwie eine Macke, eine Gitarre reinbekommen habe, ich habe immer die Superkrise bekommen. Aber es bleibt halt nicht aus. Du spielst halt so kleine Clubs, da ist halt kaum Platz. Keine Ahnung, dann ist ein bisschen Action auf der Bühne. Dann stößt man hier mal an, da mal an, weißt du. Und du hast halt, keine Ahnung, hast halt ein paar Jahre Live-Shows gespielt und die Gitarre sieht halt auf jeden Fall schon gebraucht aus.
Genau. Weißt du? Ist ja auch völlig normal. So, ne? Ist ja, am Ende ist es ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Genau. Und dann ist ja immer so das Ding, ey, das ist jetzt so ein bisschen paradox. Ich bin da auch penibel, was bei mir angeht. Also manchmal, wenn ich mir eine neue Gitarre hole, ich weiß natürlich genau, was damit passieren kann und dass das ein Gebrauchsgegenstand ist. Und die dümmsten Macken, die ich mir in meine Gitarre reingehauen habe, war zum Beispiel meine Sir. Meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie so show-off-mäßig, aber die kostet auch irgendwie neu, wenn du dir die als Normalsterblicher holst, dann liegt die auch bei 4.500 Euro oder sowas. Und da ist unser Drummer bei der Probe, ich bin irgendwie in den Proberaum rein, er ist mir gegenüber gekommen, hat sein MacBook in der Hand gehabt und ist mit seinem MacBook einmal voll in die Decke reingeknallt. Ja. So, ne? Und da bin ich im ersten Augenblick auch so, ah fuck, und ich denke mir so, ey, weißt du was, scheiß drauf, so, weil ich nehme das Ding mit, das ist ein Arbeitsinstrument. Natürlich,
das Werkzeug irgendwo, ne?
Genau so, ne? Und das macht das ja auch aus, so, ne? Und klar, es gibt so Macken, die sind so ein bisschen ärgerlich, die will man dann auch irgendwie nicht haben. Aber nichtsdestotrotz, ey, es ist eine Gitarre.
So, ja, ne? Mittlerweile denke ich mir das halt aus. So andere Leute bringen halt einen Hammer mit, ich bringe halt meine Gitarre mit. Das ist halt auch ein Werkzeug.
Genau, du bist ein Handwerker so, ne?
Genau, und, genau.
Dann bleibt das auch nicht aus, weil natürlich, klar, Palladium ist cool, aber ich spiele ja auch nicht immer ein Palladium.
Nein, also, ey, das ganz und gar nicht. Ne? Also ich meine, wir spielen halt auch super viele kleine Sachen, wo ich alleine kaum Platz auf der Bühne habe, also wir mit 5 Leuten drauf.
Ja. Ja, aber ey, das macht aber auch den Rock'n'Roll auch daraus, oder absolut, auch den Punk dahinter. So,
absolut,
ne?
Absolut. Was ist denn so deine Lieblingsgitarre oder so dein Lieblingshersteller? Weil ich muss natürlich ESP sagen, ne? Das ist klar. Wobei ich dann, ey, wie gesagt, so die Jackson war die allererste Gitarre und die zweite war dann halt auch eine, diese LTD Viper, die du auch kennst. Und seitdem feiere ich einfach alles, was ESP und LTD machen, also komplett. Und ich habe immer mal wieder eine andere, ich habe auch mal eine Ibanez und so in der Hand gehabt und aber irgendwie lande ich so vom Shape her, vom Griffbrett her, vom Spielgefühl, ist das, keine Ahnung, ist das für mich auf jeden Fall so das Nonplusultra.
Ist das bei dir? Gute Frage. Ich habe mir auch mal über diese Frage Gedanken gemacht. Das Ding ist halt bei mir so, ich will jetzt noch nicht mal unbedingt die Gitarren sagen, die ich selber spiele. Also ich finde Sir mega cool. Gefällt mir total gut, weil das gut durchdachtes Konzept ist, was die Jungs machen. Ich glaube, mein größter Vibe, obwohl ich aktuell gar keine besitze, ist definitiv Ibanez.
Ja.
Also weil, ich meine es aber noch nicht mal die neueren, weil ich bin Baujahr 88, ich bin jetzt auch irgendwo ein 90s-Kid, aber ich finde so diese 90er-Jahre Ibanez, die haben einfach einen richtigen Vibe. Also da ist wirklich was hinter so.
Ja.
Ne? Und gut, dadurch, dass ich mich natürlich auch mit neuen Companies beschäftige und so weiter und so fort, mich kicken so neuere Ibanez nicht so richtig, weil das ist heutzutage halt so geworden, dass jeder kopiert jeden, wie das immer so ist.
Ja,
es gibt so viele Gitarren-Companies, wo ich den Überblick schon teilweise verloren habe. Und das haut mich dann alles nicht so um. Ich finde Jackson auch cool, so, weil ich auch ultra selten habe, obwohl ich hier jetzt gerade eine zum Service habe, eine Jackson USA. So, das ist richtig geil, weil ich finde, ich will jetzt gar keine Hass-Tirade halten, aber manchmal nervt mich das, dass so eine Wertigkeit verloren geht bei den Instrumenten. Also, dass viel halt outgesourced wird. Ich verstehe das aus ökonomischen und wirtschaftlichen Gründen.
Das ist halt so, ich meine, das ist halt, jeder muss halt irgendwie wettbewerbsfähig bleiben und auch mehr verdienen, weil alles irgendwie teurer wird. Und dann wird eine Produktionslagerstätte in ein anderes Land, dann, keine Ahnung, dann ist ja irgendwie das Holz vielleicht nicht mehr so geil oder die Qualität an sich. Ich finde so Gibson ist zum Beispiel echt so eine super Enttäuschung, was so Qualität halt angeht. Weil der war halt auch noch so aus meiner Zeit, wo ich halt noch mehr bei Captured Life gearbeitet habe, wo auch schon mal für einen Endorser meine Gibson-Gitarre aus Berlin, in dem Fall war es so eine Akustikgitarre, und die hat den Transport in einem Flight Case halt nicht überlebt. Ne? Die kam halt an und hatte halt die Kopfplatte halt, war halt angebrochen. Das ist halt die Qualität.
Ja.
Das ist einfach, keine Ahnung.
Also ich meine, bei Gibson ist natürlich auch so, glaube ich, die letzten Jahre auch, wo die Führungsriege totale Misspolitik betrieben hat, so, ne? Ich würde auch mal sagen, das ist natürlich jetzt aber auch, obwohl der Fender nehme ich mal so ein bisschen raus. Ich meine, gibt es da natürlich immer noch einen Vibe, um Gottes Willen.
Ja, ja, ne? Absolut, also, absolut.
Nehmen wir immer noch Fender.
Die Les Paul, gibt es einen Les Paul. Ist Classic.
Genau, so wird auch immer so bleiben, ist genauso wie die Fender Strat, so, ne?
Ja.
Und letztendlich ist es ja bei ESP jetzt auch genauso, wenn du dir jetzt eine Viper anguckst oder eine EC,
ja,
wo kommen die her? So,
ja,
ne?
Natürlich.
Ist natürlich
auch die TE, die spielen.
Genau, richtig ist so. Ne? Der Name ist ja auch schon, ja, so, der Kürzel ist ja auch schon so da drin. Nur die machen das natürlich alles so ein Ticken moderner. So, ne? Wenn,
genau,
du keinen Bock hast auf eine Opa-Tail oder eine Opa-Strat, dann sage ich auch mal ganz gerne, guck doch mal bei LTD ESP, weil das Shaping einfach moderner ist. So, ne?
Genau.
Ich bin zum Beispiel immer noch, die hängt auch hier, das ist meine erste richtige Gitarre, die ich von meinem Dad damals zum 18 bekommen habe, meine Washburn N4. Washburn ist, ey, wirklich, die ist aus dem Custom Shop USA, und das Ding ist einfach, für mich hat die diesen, die transponiert alles, was ich mir bei einer Gitarre einfach wünsche, also auch so ein Vibe einfach dahinter.
Mhm.
Ich finde es natürlich schade, ich interessiere mich auch wirklich für, ich sag mal, ältere Gitarren, jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von 50er, 60er Jahrgängen, irgendwie Fender oder sowas,
ja,
ich völlig raus bei den Preisen,
ja,
aber schon sowas, was so um die 90er rausgekommen ist. Ey, weil ich sag's dir, wenn du dir irgendwie so eine Washburn Custom Shop oder sowas aus den 90ern, End-90er kaufen möchtest, ey, musst du schon richtig Geld in die Hand nehmen.
Ja, klar.
Es ist Wahnsinn. Oder auch eine BC Rich. Ey, ich kann verstehen, dass man die Company erstmal suspekt findet, wenn man auf das Shaping nicht steht. So, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen so eine Instagram-Umfrage gemacht, wo ich so viele Antworten bekommen habe bei der meistgehassten Gitarre, dass da BC Rich immer mal rumkam.
Echt?
Ey, total.
Boah, ich hab das immer gefeiert. Damals mein Kumpel Arne, der bei Age of Disgrace Bass gespielt hat, der hat so einen BC Rich Bass gehabt. Der hat ihn wahrscheinlich bis heute und der sieht so nice aus. Das ist, also, ich meine, das. Du brauchst, also musst natürlich die passende Musik halt für machen, ne?
Klar. Mit der Warlock scheiße, jetzt irgendwie Blues zu machen,
ja, ja, genau.
Ich weiß nicht, ne?
Sieht halt schon scheiße aus, ja, aber wenn du halt, wenn du so Metal, Hardcore, so Kram machst, keine Ahnung, das sieht halt brutal aus, finde ich geil.
Finde ich, also ich meine natürlich auch, so, nehmen wir die Warlock mal, hier Mick Thompson von Slipknot,
ja,
ist so die Gitarre so zu der Iowa und zu der ersten Slipknot-Scheibe gewesen. So,
ja,
ne?
Genau.
Und die steht ihm natürlich auch mega und als Kurzer, das ist wieder dieses Music-Store-Ding. Ich will gar nicht Werbung jetzt für den Store natürlich machen, aber es ging einfach um den Katalog und du hast den aufgemacht und siehst dann da so eine Warlock und dachtest dir so, Alter, ich will dieses Teil haben, so, ne? Was für eine Killer-Gitarre. Aber von BC Rich eine Mockingbird. Slash hat die immer gehabt. Die ist so ein bisschen zeitloser noch gewesen, hat nicht ganz so viele Zacken.
Ja.
Floyd Rose hat tausende von Schaltern, und die aus den 90ern, ey, kostet fast bis zu 6.000 Euro. Und ich denke mir so, wow. Also ne, ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, also mit Ibanez kriegst du mich einfach. Ich hatte auch echt lange zwei, also ich habe jetzt zum Geburtstag eine bekommen, so eine Micro PGM, so eine Spaßgitarre. Aber irgendwann nochmal eine coole Gilbert oder sowas aus den 90s oder 2000ern, finde ich mega. Klar, irgendwo finde ich auch Fender cool, so, ne? Aber irgendwie ist auch Fender so, ja, also, ey, die Company auch, wie gesagt, ne? Wenn die nicht geben würde, würden wir uns wahrscheinlich jetzt hier nicht unterhalten.
Ja, so, ne? Natürlich, also das natürlich. Ja.
Muss man auch dazu sagen. Ich habe auch lange, finde ich auch richtig cool, boah, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, von Against Your Society, der Hendrik heißt der, glaube ich, Gitarrist. Henne, glaube ich, Spitzname.
Ja, boah, irgendwo klingelt es da bei mir.
Ich dachte, du wärst in der, würdet euch quasi irgendwie auch kennen, weil er vielleicht irgendwie.
Nee, also irgendwo klingelt es bei mir, aber ich bin, kann es gerade nicht zuhören.
Auf jeden Fall, der kam vor Jahren, kam der in, drüben in den Shop rein, als ich vorhin gearbeitet habe, weil der beim Pete vorher war.
Ja.
Der Pete hat dann gesagt, so, yo, hier, geh in Musikshop Axel und lass da deine Gitarre fit machen. Und der hat auf jeden Fall von ESP auch noch eine Phoenix gehabt. Das ist die Firebird-Variante
davon. Geil.
Ey, mega top. Also wirklich, ein richtig, richtig geiles Teil. Bin ich heute noch neidisch drauf. Habe ich den Sattel damals gemacht und ein Setup gegeben. Und davon hat aber jetzt ESP bzw. LTD wieder eine Neuauflage gemacht. Die gab es lange nicht, jetzt gibt es die wieder. Kostet irgendwie so anderthalb oder sowas. Richtig, richtig geiles Teil, weil ich vor 2 Jahren notgedrungen mir eine Gibson kaufen musste, weil ich eine Firebird unbedingt haben wollte mit 2 Humbuckern und sowas.
Ja.
Und da wurde gerade schon gesagt, ich bin dafür damals wirklich nach
nach Session gefahren, Frankfurt, weil die da hatten als B-Ware. Mhm. Und ich habe die da angespielt, ich wusste schon, was mich erwartet, aber die wird neu halt irgendwie 3 irgendwas kosten. Never. Also wirklich nicht. Es ist einfach krass. Und ich habe ja auch genug Gitarren von Gibson ja auch gehabt aus dem Custom Shop, wo du dir einfach denkst, ey, es gibt's. Also es
die Qualität ist einfach. Keine Ahnung. Ist einfach unterirdisch.
Genau. Ne? So, ne? Und dann denke ich mir so, du kriegst wirklich aus dem Karton eine wesentlich bessere LTD oder sowas. So, die, natürlich braucht die auch ein Setup. Das liegt jetzt aber nicht daran, weil die beschissen eingestellt ist, sondern die wird neutral eingestellt. Die hat eine lange Reise hinter sich.
Ja, und, natürlich.
Ne?
Natürlich.
So. Aber irgendwie alles, wo dann die 2 vorsteht, wenn das irgendwie nicht geil ist, habe ich raus. Also wirklich, ich werde es auch nie nachvollziehen können. Und ich will jetzt auch kein Gibson-Bashing machen oder sowas, weil. Natürlich hat diese Company ihre Daseinsberechtigung.
Ja, klar. Die haben auch lange Zeit, haben die ja auch echt krasse Sachen gemacht und auch eine sehr gute Qualität an Start gemacht. Aber ja, die hat halt in den letzten Jahren einfach nachgelassen. Ne?
Ja, also ich bin mir jetzt ein bisschen gespannt. Ich hatte jetzt durch einen Kunden von mir, der hatte, glaube ich, 1-2 neue auch gehabt. Die fand ich auch ganz cool von der Stange. Mhm. Und die haben ja jetzt auch mittlerweile einen neuen Brands Director, Mark Ignacy. Der hat früher im sehr bekannten Gitarrenladen in der L gearbeitet, bei Norms Rare Guitars.
Ja.
Und der macht jetzt so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Und der macht dann auch ziemlich cool. Wie gesagt, nichtsdestotrotz so, ey, Gibson wird immer Gibson bleiben, Fender wird immer Fender bleiben. Und habe ich dir jetzt eigentlich die Frage richtig beantwortet, welche Gitarren ich so richtig cool finde? Ich glaube, Ibanez.
Ja, ich würde Ibanez schon jetzt auch so raushören. Ja,
genau, Ibanez definitiv. Ich will die Boutique-Marken, die spare ich jetzt mal so ein bisschen aus.
Ja, natürlich.
Sonst können wir uns ja auch stundenlang darüber unterhalten,
ja,
aber.
Da gibt es ja auch ungefähr eine Milliarde verschiedene Marken,
ja,
die man sonst noch erwähnen könnte.
Genau, also ich kann dir aber definitiv auch sagen, so von der Haptik her, ich bin so Strat-Typ. Mhm. Also jetzt so, ich sag mal, muss jetzt natürlich nicht ein Fender sein, um Gottes Willen, aber einfach 2 Cutaways. Die Haptik finde ich am coolsten, wo ich eine Firebird auch mega finde. Oder auch eine Paula, weil die klingt einfach geil.
Ja,
so, ne?
Ja.
Das ist einfach
ja,
so. Das ist ja das quasi auch bei der TE zum Beispiel von LTD. Die Specs sind ja eigentlich von der Les Paul. Das Mahagoni-Korpus ganz oft, 2 Humbucker einfach drin.
Genau.
Ne, hast die Haptik von der Tele.
Genau.
Aber der Rest ist natürlich einfach volles Brett mit 2 EMGs dann auch noch drin und so was. Ne?
Genau.
Und gib ihm so. Ne?
Ja.
Und da ist schon, ja. Deswegen, ich hätte Bock auf eine ESP. Aber ist mir zu teuer. Es ist mir zu teuer.
Vielleicht müsst ihr mal Soundservice anrufen, mal fragen, ob die nicht mal ein oder zwei schicken können.
Ja, aber dann bin ich ja nicht mehr unabhängig. So, ne? Ich kann ja. Also ich habe mir, ganz ehrlich,
ja,
ne, ich sag dir, wie es ist, ich habe mir lange mal darüber Gedanken gemacht, ich zocke ja auch in einer Band, jetzt ne, weit von einem Endorsement entfernt. Ich finde, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Weil, gut, ich spreche vielleicht so ein bisschen aus der Kanzel auch heraus, weil ich einfach, ich glaube, ich habe fast alles an Gitarren in meinen Händen schon gehabt. So, ne? Das sind jetzt über die letzten Jahre irgendwas 4.000 bis 5.000 Instrumente gewesen. So. Und, so, und dann bist du natürlich irgendwann so ein bisschen, du weißt, was du cool findest, was du nicht cool findest.
Ja klar, logisch.
Und natürlich ist, ich verstehe das auch, wenn du nicht diese Auswahl quasi hast, dass du als Band oder als Musiker sagst, natürlich lasse ich mich gerne endorsen, mega geil, aber ich würde mich wirklich nicht von jeder Company endorsen lassen, definitiv.
Nee, würde ich auch im Leben nicht machen. Also ich habe so bei der Wahl der Endorsement, oder was heißt bei der Wahl, am Ende ist es ja auch so, ist ja nicht so, als würden die jetzt irgendwie großartig rumlaufen und fragen, ey, wann hast du da Bock drauf? Sondern es ist halt schon so, dass sich das irgendwie über eine Connection halt ergibt,
ja,
ne? Und dann wirst du da mal mit dem passenden ESP-Typen, der wird dir da mal vorgestellt oder du wirst per E-Mail irgendwie connected und ja, und dann funktioniert das meistens halt auch irgendwie. Und mir wurden halt auch viele Sachen angeboten, wo ich gesagt habe, so, ey, boah, ne, das ist einfach nicht das, was ich gerne spiele.
Ja.
Und dann fällt mir das halt auch schwer, das irgendwie zu repräsentieren. Weißt du, wie ich meine?
Natürlich, klar.
Das ist keine Ahnung. Das, also,
ja, du musst ja auch dahinter stehen, so
mit Werbung. Deswegen war ich auch so, ne? Super froh halt mit ESP, weil da war das für mich halt keine Frage. Ich habe eh schon mein ganzes Leben lang ESP gespielt.
Ja.
Und als ich dann mit denen darüber gesprochen habe, war ich sogar froh, dass ich dann mit denen was zusammen machen konnte, weißt du?
Ja, ey, kann ich voll verstehen. Also,
ja,
ne, das meine ich ja auch damit. So, du musst ja irgendwie hinter der Marke hinterstehen, wie das mit allen Sachen so ist. So egal für die Werbung. Obwohl, nee, irgendwann ist vielleicht auch so eine, ist es vielleicht eine Preisfrage, ich weiß es nicht. Ich kenne natürlich auch viel, also nicht persönlich, aber nehmen wir jetzt mal der Gitarrist von Billy Idol, Steve Stevens. abartiger Gitarrist, aber der ist so ein richtiger Endorsement-Hopper. Also der hat, ey, wo der überall seine Finger im Spiel hat oder sowas, ne, da weiß er auch so, ich meine, der Typ ist alt genug, hat alles schon mitgemacht und ich glaube, wenn du dir eine vernünftige Gitarre baust, dann macht der auch Werbung dafür und fällt so, ne.
Ja, ey, das ist bei uns ist das ja, ist es ja auch nicht mal so, dass wir den ganzen Kram für lau hinterhergeworfen bekommen.
Ja.
Das gibt's halt nur für riesige Künstler. Ne? Also wenn du bei Metallica spielst, kriegst du die wahrscheinlich für lau.
Definitiv.
Bei uns ist das halt eher so, dass wir Künstlerkonditionen bekommen.
Ja.
Ne? Dass du halt einen gewissen Service hast, falls mal was ist, dass es auch auf Tour einen Service gibt. Ne? Also wenn mir jetzt irgendwas auf Tour passiert mit der Gitarre, kann ich immer mal beim Stefan anrufen und sagen so, ey, pass auf, das und das ist passiert. Und der hat entweder einen Partner oder die selber oder wer auch immer, die helfen dir auf jeden Fall dabei, ja, weißt du? Und es geht gar nicht darum, das Instrument jetzt für lau zu bekommen, sondern es geht einfach darum, dass das Ganze drumherum einfach passt, weißt du?
Klar
gibt es halt spezielle Konditionen, wenn man das Instrument halt kauft. Und aber so dieser ganze Service und diese Partnerschaft dahinter ist mir persönlich viel wichtiger als die paar Prozente auf, die man da bekommt, weißt du? Ja. Also das ist...
Auf jeden Fall, das ist doch schon mal, verstehe ich auch, das ist ja auch mega cool, wenn du sagst, du willst ja hinter der Marke einfach auch stehen und dann scheißt du drauf, ob du jetzt ein Full Endorsement hast oder halt irgendwie Half Endorsement, whatever, so,
ja,
ne? So, weil ihr macht ja auch, ihr seid ja jetzt auch keine unbekannte Band oder so, wo man denkt, hä? Also wenn, also zumindest wenn du in der Szene halt angesiedelt bist, dann weiß man auf jeden Fall, wer Lionheart ist oder wer Fallbrawl ist.
Ja.
Und dann ist das ja auch für beide Companies einfach auch Win-Win, so, ne?
Ja, logisch.
Ich weiß zum Beispiel, es gibt bei Ibanez ist das ja, glaube ich, auch so, dass die auch so National Artists haben. Auch überhaupt nicht böse gemeint, so, ne? Aber da gucke ich mir dann die Dings an, die Artists, und denke mir so, wer? So, noch nie gehört, wer ist das so, ne? Und dann gehst du mal so irgendwie auf die Seite von denen oder auf die Instagram-Facebook-Seite und denkst dann auch so, okay, krass, ich habe mit meinem Shop fast mehr Abonnenten als dieser Typ, der jetzt da Endorser oder sowas ist. Und da bin ich dann so ein bisschen, da ist raus, so, ne? Aber dann denke ich auch so, okay, wer kriegt heutzutage alles ein Endorsement, so, ne? Das hat sich auch total geändert.
Ja, ey, wie gesagt, so Endorsement ist halt auch alles sehr, sehr breit gefächert, weißt du? Die Leute denken halt immer, dass Endorsement bedeutet, dass du halt alles für lau hinterher geworfen bekommst. Es meistens ist es halt eher so, dass es gibt halt Prozente-Deals, da kommt es vielleicht ein bisschen auf dein Verhandlungsgeschick drauf an, wie viel du da aushandeln kannst, natürlich auch die Größe deiner Band, aber heutzutage, keine Ahnung, da kriegt wahrscheinlich jeder zweite auch ein Endorsement, dann kriegt er irgendwie 5% Rabatt oder so, weißt du?
Ja.
Also, ich meine...
Ja, und vor allen Dingen, ey, ganz ehrlich, so, ne, da muss die Qualität muss ja am Ende auch so stimmen, so, ne? Und ich meine, jetzt eine Firma mit LTD, ESP, natürlich stimmt die Qualität da. Klar hast du manchmal auch vielleicht eine Montagsware dabei, das ist dann so, ist auch Massenproduktion. Die Geschichte möchte ich eigentlich gerne erzählen.
Hau raus.
Mache ich gerne. Ich muss daran denken, das ist vielleicht so eine kleine Hass-Triade auch von mir, was so neuere Companies angeht. Und zwar hast du halt auch, also was glaube ich sehr modisch heutzutage geworden ist, ist, eine neue Gitarren-Company am Start zu bringen und dann die Gitarren wirklich fancy irgendwie mit irgendeinem geilen Designprogramm am PC fertig zu machen und source aber die ganze Geschichte dann quasi nach Fernost aus und lässt es dann da produzieren. So,
ja.
Ne? Da gibt es echt viele Companies, die das machen. So, du hast von denen noch nie was gehört und denkst dann immer so, okay, guckst dir das dann an und die werden dann endlich so, was weiß ich, beim großen T oder irgendwo beim Händler um die 1 bis 1,5 halt dann verkauft. Ne? Dann gehst du auf die Instagram-Seite und siehst dann immer nur so die fertig designten Gitarren, aber siehst dahinter nicht die Produktionsschritte. Ich finde gerade für eine junge Company ist das wichtig, dass du auch so Werkstatteinblicke zeigst, so verstehst du, dass man dann sehen kann, was passiert da? Wer macht das so? Ne? Und ich habe so 2-3 Jahre ist das her, nenne ich jetzt einfach mal keinen Namen, da bin ich, das weiß ich nicht, nachher wird das, ist das irgendwie doof, sage ich dir später, aber.
Der Piet würde jetzt Namen
auf den Tisch bringen. Ich weiß, dass der Piet, da habe ich schon gedacht, das ist der Scheiß drauf, ich sage das einfach. Aber da denke ich, ich habe den Beruf ja noch nicht dafür, so, ne? Vielleicht ein Jahr später, so, kann ich dann einfach machen, so, weil das dann egal ist, aber noch, ich traue mich nicht, so. Ich sag's dir aber. Da hatte ich auf jeden Fall eine Gitarre von der Firma Legato oder Legato Guitars.
Ja.
Sagt ihr dir was?
Ja, Legato, ja.
Ja. ey, Falle. Ich kannte die Firma vorher noch nicht so, ne? Und dann kam halt besagter Gitarrist hier rein, aus einer relativ größeren Band auch so. Und er hat mir am Telefon schon gesagt, yo, der hat hier einen neuen Endorsement-Deal bekommen mit einer Band. Mit einer Band, sag ich schon.
Ich weiß doch direkt, von welcher Band du hier redest.
So, da, ist ja auch nicht so schwer so, ne? Was ich so sagen möchte, ist so, ich meine so, weil ich habe den Typ auch schon vor ein paar Jobs mal gemacht, aber immer nur so punktuell, wenn, ne, wenn was Schwieriges war. So,
ja.
Ne? Und dann sagt er mir am Telefon, dass die Gitarre halt noch nicht ganz fertig ist, die Jungs die aber schon den geschickt haben, so, und dass die Bünde so ein bisschen scharfkantig sind. Und ich so, alles klar, kein Problem. Kann halt die Dinge rein. Und habe ich, also die war umseite, das war so eine Fan-Fret-Gitarre.
Mhm.
Ich glaube, 7-String auch, Maple Neck. Und Pickups waren noch nicht drin, weil er die auch getauscht hat und sowas. Und ich sollte halt die Bünde links und rechts ein bisschen schicker machen. Und ich habe jetzt gedacht, die werden so ein bisschen scharfkantig. Ne?
Ja.
Ey. Also, du hast die Finger aufgerissen. Also, die waren nicht abgelenkt. Also, es war wirklich gruselig. Ne? Das Maple Fretboard war wirklich so, da waren so viele Löcher drin, dass die mit Epoxidharz ausgekleistert worden sind. So.
Krass.
Und wirklich krass so. Ne? Und ich konnte es gar nicht glauben, weil ich das so gruselig fand. Und ich habe dann alles gemacht, natürlich jetzt nicht so die Bundierarbeit habe ich nicht neu gemacht. Ich habe die links und rechts abgelenkt, fertig gemacht so. Und ey, ich muss gestehen, das ist auch gar nicht, ich reg mich ja nur über die Company auf so, ne?
Mhm.
Weil ich kann natürlich verstehen, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viele Gitarren in der Hand gehabt hast oder sowas, dass man den Blick dafür noch nicht hat. Ich bin manchmal auch oberpicky, aber seitdem ich das gesehen habe, ist diese Company für mich auf alle Ewigkeiten raus. So, ne?
Ja, kann ich verstehen.
So, weil natürlich, klar, wenn mir jetzt jemand nochmal eine mitbringen würde, die dann vielleicht wesentlich besser ist, dann denke ich mir so, okay, geht vielleicht noch, aber Stand jetzt ist das so, ich gucke mir die Pfanne an und denke mir, wie kann man das verkaufen? Also wirklich schrecklich.
Mhm.
Und vor allen Dingen, wenn man dafür irgendwie noch ein Dusi oder sowas oder noch mehr noch verlangt. So, ne? Und ich erwarte eigentlich für 1000 Euro eigentlich eine LTD-Qualität so, oder eine Ibanez-Qualität.
Ja,
so. Also, weil es sind die gleichen Werke, wo produziert wird. Was mich da einfach abfuckt, ist die Sache, dass dir wird eine geile Gitarre angepriesen oder beworben und du kriegst am Ende, kriegst du dann sowas so, ne? Vor allem, wenn du noch ein Endorser dann dafür bist. Mich ärgert das eigentlich bis heute, aber ich habe nicht den Draht zu dem Gitarristen quasi, da ich dann auch so fair und ehrlich da jetzt sagen wollte, weil ich davon halt, weil darum ging es auch gar nicht, weil ich dann einfach fertig gemacht habe.
Ich weiß, der feiert seine Gitarren schon ganz gut.
Ey, kann ja auch durchaus sein, dass halt auch mittlerweile, vielleicht hat er auch bessere Dinger bekommen, das war die erste, die er bekommen hat, aber wenn ich der Typ gewesen wäre, und mir hätte so jemand geschickt, gesagt, auf keinen Fall, sorry Jungs. Also das ist, ist unverzeihlich so, ne?
Und also Legato ist ja, muss auch wirklich gestehen, ist jetzt auch gar nicht so mein Fall. Ja, ich habe die jetzt noch nie so richtig ausprobieren können. Also ich habe damit jetzt
nicht großartig
rumgespielt oder so, ne? Aber ich mag halt das Shape gar nicht.
Ja.
Und keine Ahnung, ich finde, die sehen halt irgendwie dumm aus.
Also mich kickt's auch null.
Ja.
Und wie gesagt, wenn ich auf der Instagram-Seite bin, siehst du halt immer nur quasi die fettigen Sachen. Und ach, du findest dann so ein paar Foreneinträge auch sowas. Und es gibt auch irgend so einen YouTube-amerikanischen Gitarristen, der so ein Testvideo mit dem er gemacht hat und auch das gleiche bestätigt, was ich auch gesagt habe.
Ach krass.
Ja, also ich war da nicht, zum Glück nicht der Einzige. Und ich weiß manchmal nicht, ob. Ja, also weißt, ich habe das ja auch nie richtig gelernt, so Gitarrenbau oder sowas, ne?
Mhm.
Aber ich habe die richtigen Leute um mich herum gehabt, von denen ich weiß, ey, die machen das geil, so, ne? Und ich weiß, was geht und was nicht geht. Und das sind so Sachen, die gehen einfach nicht, gerade wenn du am Anfang mit einer Company bist, so, ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann outsourcest und irgendwo in Fernost ein Werk dafür hast, so, dann guck doch, welches Werk, was weiß ich, fertigt für Ibanez oder für LTD und dann hol dir da Konditionen ein, lass das da noch machen. Ich finde das völlig in Ordnung. Ist ja wie beim Tätowierer wahrscheinlich auch, dass du heutzutage dir vielleicht viel auf dem iPad oder sowas vorzeichnest und genauso kannst du vielleicht auch eine Gitarre cool mit irgendeinem Programm auch gut designen oder dass du dich ans Reißbrett setzt und da einfach eine Zeichnung machst. Oder?
Ja, ja, klar.
Aber ich erwarte auf jeden Fall, ey, ab einem gewissen Preisbereich, und der muss nicht bei 1000 Euro sein, sondern der kann auch bei 500 schon losgehen, muss das Ding vernünftig gefertigt sein.
Ja, ja,
und da darf ich mir nicht die Finger aufreißen und da möchte ich in meinem Maple Neck auf jeden Fall kein Epoxidharz sehen, weil da wird mir schlecht. So, ne? Und rückblickend muss ich auf jeden Fall sagen, so, das würde ich aber nicht nochmal machen. Da war ich, glaube ich, so ein bisschen in dem Augenblick so, ich habe es fertig gemacht, den Job, abkassiert und gesagt, alles klar, weil ich habe das maximal herausgeholt, aber ich hätte vielleicht sagen sollen, ganz ehrlich, Alter, schick ihn zurück. Sorry, ist, ja. Geht nicht, ist zu krass, weil dann, weiß ich nicht, finde ich Wahnsinn. Aber ey, das ist so, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber das, die Entwicklung.
Qualität der Gitarre.
Genau, ja, genau. So, das finde ich, ich finde es sehr erschreckend teilweise. Weil da wiederum auch, wie du da gerade schon mit, am Anfang mit den Gitarristen gesagt hast, wie hoch die Dichte geworden ist, weil die Dichte an guten Gitarrenbauern und Gitarrenbauerinnen, ja, die ist immens. So, ob das jetzt hier in Deutschland ist oder irgendwo anders. Es gibt so viele gute, gute Leute, die das machen. Und da musst du eine Firma einfach liefern. Vor allem, wenn das Massenproduktion ist. Und das schrecklich. Wirklich erschreckend.
Ja, kann man nur hoffen, dass sie ihre Qualität irgendwann mal den Standard mal ein bisschen anheben können.
Ey, wenn ich die eine zweite Chance nochmal bekomme, dann gerne. Dann bilde ich mir nochmal ein neues Urteil. Aber aktuell, ich habe das schon ein paar Leuten mal so gesagt, aber irgendwie, ja. Also ich muss gestehen, bei Ibanez würde ich das vielleicht sogar noch verzeihen. Nicht, weil ich die Marke cool finde, sondern weil die haben ihren Job schon gemacht. Also die müssen sich nicht nochmal beweisen. So, ne? Wenn du da mal eine scheiß Gitarre dabei hast, dann hast du einfach Pech gehabt. So, ne? Aber du kannst der Firma vertrauen. Wenn ich jetzt ja einen scheiß Job abliefer und ich habe natürlich auch mal scheiß Jobs abgeliefert. Ich müsste lügen, wenn das nicht so wäre. So, ne?
Klar.
Gerade in meiner Anfangszeit. So, und ich kann mich in der Regel eigentlich an all meine Jobs erinnern und werde auch immer offen und ehrlich würde sagen, ey, da würde ich dir immer noch mal jetzt auf Kulanz noch mal neu machen, weil ich da noch Learning war und so weiter und so fort. Aber das ist noch was anderes, weil du musst erst eine Reputation haben und dann hast du das Vertrauen vielleicht deiner Kunden. So, ne? Und ja, ey. Ja, also mich stört es mal extrem.
Also, Finger weg von Legator.
Ey, das ist auch das Wichtige. Genau. Ich spiele ja Legator. Nicht, solange ich nicht nur eine zweite Hand habe. Dann sage ich auf jeden Fall, nimm auf jeden Fall Legator. So, ne? Ja,
Finger weg von Legator, kauft euch bitte ESP.
Genau. Ja, pass auf, ich mache einmal noch mal ganz kurz jetzt hier Stopp, weil hier schon wieder der Pegel nicht ist. Ich will nur einmal nur checken, ob ja, das funktioniert. So. Jetzt, genau, mal wieder technische Schwierigkeiten, die maximale Aufnahmezeit war erreicht. Jetzt geht es aber direkt weiter, jetzt haben wir wieder 2000 Takte und können uns noch totquatschen.
Ja, perfekt.
War bei Nightliner stehen geblieben.
Ja, ja, genau. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass bei diesen ganzen Touren, die wir halt so spielen, wir haben ja dann immer so 4-5 Bands als Paket dabei und dass ja halt auch jede Band muss bezahlt werden, jede Band muss da durchgefüttert werden, dann je größer der ganze Kram wird, umso größer ist die Location, das muss halt alles bezahlt werden. Also es ist halt schon auch ein krasser Mechanismus, der dahinter ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass da kein Geld bei rumkommt, so für uns, ne? Aber es ist, wir sind noch lange nicht so in der Sphäre, dass ich mich selber als Rockstar betiteln würde, weißt du? Ich mach das bei meiner Mutter, also vor meiner Mutter, aber...
nein, natürlich, verstehe ich auch voll. Also ja. Das ist ja, ne, das... ich glaube, es geht für mich nur, glaube ich, so um diesen, erstmal, du erfüllst ja das, erstmal, ja, jetzt nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so, ne?
Ja.
Sondern eher so dieses klassische Ding, wovon man einfach erstmal träumt, dass man mit der Musik, die du machst, dass du damit rumkommst und jetzt dir nicht irgendwie drei PKWs nehmen musst, damit du dein Equipment noch mitnehmen kannst, sondern das ist schon sehr komfortabel halt erstmal.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist das zwar komfortabel, aber wie du schon sagst, ist dieser Zwischenschritt so, ne? Und ich glaube, vielen fehlt manchmal Verständnis dafür, dass das immer noch nicht Metallica beispielsweise ist, die mit so und so vielen Trucks rumfahren und sich wirklich um nichts kümmern müssen. So, ne?
Ja, genau.
Ne? Du hast ja immer noch einen kleinen Kosmos. Und
aber wir kommen ja auch aus der DIY-Szene, weißt du? Deswegen machen wir ja auch irgendwie alles selber, weil wir das auch nicht anders kennen, weil wir das halt auch immer alle selber gemacht haben.
Ja.
Ne? Also deswegen mache ich halt auch immer noch das Tourmanagement, weil ich auch so ein bisschen denke, so ey, ich weiß halt, wie das funktioniert, ich weiß halt, was wichtig ist und mir macht das halt auch Bock. Ich bin halt auch so ein Typ, ich mag das halt auch nicht so super gerne, Sachen so abzugeben, wenn ich weiß, ich könnte die vielleicht ein bisschen besser machen.
Ja.
Und dann mache ich es einfach selber, aber natürlich ist es halt eine Doppelbelastung, ne? Und wenn wir dann auch noch zwei Bands auf der Tour haben, wo ich halt spielen muss, dann ist das sogar eine Dreifachbelastung, ne? Und dann hast du dann vielleicht nochmal eine schwierige Band mit dabei, die nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, weißt du? Dann hast du da halt auch nochmal so eine neue Baustelle. Ja. Also es kann halt auch schon mal sehr stressig sein und ja, ich habe das tatsächlich, also meine Ex-Freundin hat halt auch immer gedacht, als sie mich kennengelernt hat, dass wir halt wirklich nur Spaß haben und 24-7 irgendwie saufen und Drogen nehmen und alles ist so voll krass. Das war wirklich so ihr Bild eines Musikers. Und als sie dann mal dabei war und gesehen hat, was dann tatsächlich so abgeht, ich habe die mal mit auf ein Festival genommen, und die dann gesehen hat, was dann tatsächlich da passiert und auch wie ich eingebunden bin und aber auch alle anderen. Wie gesagt, wir haben ja jeder hat so seinen Job. Und das haben wir halt so verteilt, ne? So dass der Jay der Merch macht, ich bin der Tourmanager, der Nick guckt so, dass der ganze Aufbau, Loading und so, dass das halt irgendwie funktioniert. Ja. Ne? Und das ist halt so ein Mechanismus, der halt funktioniert. Und aber natürlich gucken wir halt, dass wir halt immer ein bisschen professioneller werden. Ne? Wir haben halt lange Zeit halt gedacht, so, warum soll man einen Sound mal mitnehmen? Das kann ja auch der Soundtechniker machen. Aber man muss halt nun mal sagen, dass es halt tausendmal besser ist, wenn du deinen eigenen Mann dabei hast, wenn es auch noch ein guter Mann ist. Ja. Und das halt nicht nur für die Show halt besser ist, sondern halt auch, das erleichtert mir halt auch das Leben, so weißt du?
Der ist ja wie ein erweitertes Bandmitglied dann auch, weil der weiß natürlich dann genau, an welchen Stellen das und das soll knallen, so, ne?
Genau.
Und du musst ja sonst dem Haustechniker, auch wenn er einen guten Job macht, wenn er eure Mucke nicht kennt, dann kann der dir nur vielleicht einen neutralen Job letztendlich machen. Auch mal mit Höhen und Tiefen so. Genau. Aber wenn du halt noch einen eigenen Soundmann oder noch einen Lichtmann noch mit dabei hast, der setzt natürlich genau an den Punkten, weiß der, welcher Spot gesetzt werden muss. So.
Genau.
Und das sind natürlich dann, also klar, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, dass die Jungs und Mädels, die so einen Job machen, natürlich erstmal wichtiger sind als vielleicht jetzt gerade ein Gitar-Tech oder sowas. Der ist natürlich nochmal auch Bonus, wenn man sowas hat, ne? Oder ja, Bass-Tag oder so.
Ja, das, also es ist irgendwo, es ist halt schon Luxus, ne? Aber ich verstehe den Luxus halt auch,
ja,
ne? Weil es wird, also auch bei uns, das wird ja auch immer ein bisschen komplizierter durch die Camper, durch die In-Ear-Systeme.
Ja.
Dann haben wir auch, unsere Gitarren sind halt alles so Wireless-Systeme, so weißt du, und das ist halt schon mal auch, dass da irgendwie ein Problem auftaucht,
ja,
wo selbst ich, und ich würde sagen, dass ich mich da irgendwie auch noch gut mit auseinandersetze und verstehe, was da passiert, aber dass ich die Probleme, also dass ich halt auch richtig Probleme habe, das Problem zu identifizieren, ne? Und ich glaube, dass ein erfahrener, also wenn du zum Beispiel mitkommen würdest und du jetzt aber jedes Jahr irgendwie 500 Gitarren in der Hand hast, dass du unter Umständen da viel schneller drauf kommst.
Klar.
Und gewisse Sachen einfach viel geiler machen kannst, weil, ja, es einfach dein Job ist.
Ja.
Also, weißt du, mein Job ist es ja jetzt nicht zwingend Gitar-Tech zu sein, sondern eigentlich einfach die Show zu spielen.
Genau, so, ne? Das, ja.
Und je komplizierter der ganze Kram wird, umso wichtiger wird es dann vielleicht auch, dass man da an der Baustelle halt auch mal jemanden mitnimmt. Weil das hatten wir halt auch schon gehabt, dass halt Gitarren oder Verstärker nicht funktioniert haben und wir dann plötzlich auf der Tour stehen und denken so, fuck, Alter, was machen wir denn jetzt,
ja,
ne? Und dann uns entweder Sachen halt geliehen haben von anderen Bands, die dabei waren, oder dass wir dann, je nachdem in welcher Stadt waren, dass wir dann örtlich zu dem
Local Store genommen,
genau, ja, zum Local Store gegangen sind und dass wir das dann irgendwie probiert haben zu reparieren. Aber da tauchen halt Fehler auf, die wir jetzt auch so nicht einfach easy beheben können.
Klar.
So, ne?
Und da muss man sogar noch fairerweise sagen, so, wo du das Stichwort so Camper und Co. gerade angesprochen hast, ne?
Ja.
Ey, ganz ehrlich, also ich kenne mich auch rudimentär mit Camper aus, so wie der Freestyle und sowas macht, ne? Wenn der das Ding abraucht, dann ist vorbei. Also, der Gitar-Tech von den Deftones, ich folge dem auf Instagram, der folgt mir leider nicht, aber ist egal. Drew Foppy heißt der Typ,
ja,
und ich feiere den Typen einfach total, weil der so für mich aktuell, was so die Techs angeht, einer der komplettesten Techs oder sowas ist. Der ist Tech von den Deftones, von den Smashing Pumpkins, Whitesnake und sowas. Also der hat echt, Slipknot hat er früher auch gemacht und so,
geil,
ich glaube Mick Thompson. Und der haut dann nochmal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen raus und der sagte zum Beispiel auch, und damit hat er dann echt getroffen, du musst heutzutage als Tech zum Beispiel nicht nur Gitarren irgendwie fertig machen können, sondern du musst auch noch gefühlt irgendwie ein IT-Spezialist sein, wenn du so ein Camper oder Fractal Audio wieder fit bekommen möchtest. So, ne?
Ja,
weil dann geht es einfach an Software-Analyse, dass du guckst, ey, was macht der Camper da? Weil den aufzuschrauben, das bringt dir nichts. Das ist SMD-Technik bis zum geht nicht mehr, alles digital. Und da wäre ich auch raus. Also da musst du einen Spare dabei haben. Dass du weißt,
ich wollte gerade sagen, du hast halt einen Spare dabei oder du hast halt, guck mal, wenn du das häufiger machen würdest, hättest du wahrscheinlich auch einen direkten Kontakt,
genau, ja,
zu Camper, wo du halt auf kurzem Dienstwege das eine oder andere Problem einfach direkt lösen könntest,
ja,
weißt du? Was halt auch noch krass ist, wenn du, das ist mir so bei den ganzen englischen Tags halt aufgefallen, das sind halt so Jungs, die sind alle wie so Schweizer Taschenmesser. Die,
ja, alles, ne?
Die nimmst du halt mit und die können halt Gitar-Tech, die können halt Drum-Tech, die können halt alles.
Ja.
Ne? da gibt es so ein paar Jungs, die halt auch jedes Instrument beherrschen, ja, halt alles aufbauen, alles vorbereiten, sogar den Soundcheck halt machen, ja, ne? Zumindest den Linecheck halt machen, ne? Mhm. Dass dann wirklich die Band halt nur noch für den Soundcheck auf die Bühne kommen muss, dann ist aber schon alles ready.
Ja.
Und ja, ich meine, das ist halt voll krass. Also überhaupt alles zu beherrschen, ja, so, weißt du?
Und auch das so, also natürlich ist da wahrscheinlich auch viel irgendwann die Erfahrung, dass du dann weißt, du bist mit den Leuten unterwegs und weißt, wie das Setup jetzt sein soll. Aber da müsste ich auch erstmal, wenn ich jetzt so Drums noch mache, klar, Bass ist, würde ich immer natürlich dann direkt mitmachen, aber so Drums musst du auch so ein bisschen rudimentär schon Schlagzeug spielen können, damit du genau weißt, wo es so läuft dazu.
Ja, ne? Klar.
Und das muss man sich auch erstmal vor Augen führen. So, ne? Ich finde immer so dieses... Tech ist ja nicht gleich Tech, so, und da musst du schon, wie du schon sagtest, einmal auch ein gutes Equipment auch dann haben, dass du auch genau weißt, ey, ich habe einmal alles dabei, um mir auch selber helfen zu können, so, ne? Da werde ich auch irgendwann nochmal ein Feature auch mal in den Podcast machen, so Sachen, die man mithaben muss, so, ne? Was ich, wo man dran denken sollte, aber ja, und das ist alles ja, eine logistische Sache, so, ne? Und
absolut,
du musst einfach viel Plan haben, so, in meinen alten, weiß ich, du hast jetzt ein Amp dabei, wo eine Röhre platt ist, dann kriegt man alles mal irgendwie hin. Oder zur Not läuft das Ding auch nicht mehr so ganz rund, aber für die Show reicht es noch. Aber umso digitaler ist einfach wieder so, ne? Das muss schon wirklich gut durchdacht sein. So. Und da habe ich habe einen heiden Respekt vor den Leuten, die das so natürlich hauptberuflich auch noch machen, aber dann auch sich so damit auseinandersetzen. So. Und ich meine, was ist das für ein Segen, wenn du so einen Typen im Nacken hast, der sich alles darum kümmert und du kannst wirklich, da, was du schon sagtest, dein Job ist es nachher nur noch auf die Bühne zu gehen und zu spielen. So,
ja, ja, klar. Ich bin ja viel als Tourmanager halt auch bei größeren Produktionen mit dabei, die dann halt nochmal so 10 Level über uns sind. Ja. Und da ist es tatsächlich so, da hast du halt wirklich einen Soundmann, einen Monitormann, einen Gitarre-Tech, manchmal zwei, einen Drum-Tech dabei. Ja. Manchmal sogar noch einen zusätzlichen Stagehand, der einfach eine helfende Hand ist und bei allem halt hilft. Ey, und da sind halt Jungs dabei, das ist unglaublich. Die sind so stark, die haben so einen Plan von dem, was die da machen. Ja. Und ja, ich meine, das ist halt auch so deren täglich Brot, so, weißt du? Ich meine, das, was du jeden Tag machst, ist halt auch sehr gut drin. Ne? Und das ist halt bei den Jungs, die sind halt jeden Tag auf der Straße und die kennen eigentlich auch alle Probleme. Ja. Die haben halt auch mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Und da hast du halt alles mal schon mal erlebt, alles schon mal gehabt und da hast halt auch keine Angst mehr, weißt du?
Ja, genau. Also das ist ja auch so, ich glaube, das Umfeld gibt dir auch die Routine dann irgendwann. Ich müsste auch gestehen, aber ich würde es mal, was ich mit euch mitfahren oder sowas.
Ja.
Ich würde auch wahrscheinlich, bist du da mal, auch wenn du das kannst, aber bis du auch mal die Abläufe dann drin hast, da muss man auch einmal so für sich durchgespielt haben, dass man genau weiß, ja, das passiert so, ne? Und dass man dann auch genau Fokus ist, wenn du weißt, jetzt geht's los, dass einmal alles dann gecheckt ist, so, ne? Und da, das ist schon... Gehört einfach Erfahrung, Routine zu, wie das bei allem so ist. So, ne? Aber ey, wäre natürlich für die Zukunft geil, apropos Zukunft, so, ne? Wenn das alles stattfindet. So, ne? Du hast mir vorhin erzählt, bevor wir hier aufgezeichnet haben, dass er heute...
heute dickes Tour-Announcement für nächstes Jahr November.
Also genau, ja, nicht mehr ganz ein Jahr, 11
genau.
Monate. Jo.
Genau.
Also quasi all das, was jetzt für 2020 halt, ja... aus Corona-Gründen nicht stattgefunden hat. So, ne?
Ja, also die Tour ist tatsächlich, das war jetzt keine 2020-Tour, sondern die war schon immer für 2021 gedacht.
Ah, okay.
Ach,
ihr hättet nur Festivals dieses Jahr, glaube ich, auch gehabt.
Ja, Festivals und so, ne? Für die zweite Jahreshälfte, das war alles noch so ein bisschen offen,
ja,
was wir da machen. Da gab es so mehrere Optionen, aber da war halt auch noch nichts safe. Ja, und jetzt haben wir aber für 2021 die... ja, unsere nächste größte Headliner, zusammen mit also Terror als Support, Get the Shot als Support und Dying Wish.
Terror Support für euch. Alles klar.
Ja.
Ja, hey, muss man mal hier klatschen.
Geht raus an meine Mutter.
Ja, genau. Genau, nochmal hier an der Stelle. Hey.
Ja, ja, und ja, aber ey, mal gucken so, also wir planen halt erstmal so ganz normal halt für nächstes Jahr. Corona-bedingt bleibt dir ja jetzt ja auch nicht viel mehr übrig, außer zu tun, dass nächstes Jahr hoffentlich wieder normal läuft. Das heißt, wir haben unsere Festivals, alle, die dieses Jahr ausgefallen sind, sind halt auf nächstes Jahr schon mal verlegt.
Jo.
Ne? Weil die meisten Festivalveranstalter haben es einfach ganz einfach gemacht, dass alles, was ausgefallen ist, wird einfach 1:1 nächstes Jahr nachgeholt mit demselben Line-Up.
Ja.
Ne? Sprich auch alle Verträge, die gemacht worden sind, da wird nur das Datum geändert.
Klar.
Und dann ja, wird das einfach ins nächste Jahr kopiert.
Ja.
Und ja, und dann halt die große November-Tour bei dem Festival Sommer bin ich noch so ein bisschen
skeptisch, ne?
Skeptisch, ob das auch wirklich stattfinden kann. Auch wenn unser Finanzminister heute gesagt hat, man sollte für ab nächsten Sommer ruhig schon die ganzen Veranstaltungen planen. Also es wird deren Meinung nach entweder stattfinden oder es wird halt einen Ausfallkosten für alle ausgefallenen Sachen geben.
Okay.
Das haben wir heute Morgen in den Medien announced. Ja, mal sehen. Ist auf jeden Fall wild, so ein ganzes Jahr lang gar kein Konzert spielen zu können.
Und dann im nächsten Jahr umso mehr Konzerte, logischerweise so, ne? Ist ja dann auch, also ey, mich freut's für euch, mich freut's für jede andere Band, nächstes Jahr, dass überhaupt wieder was stattfinden kann. Hatten wir ja gerade auch schon mal kurz gehabt, so, ich glaube, früher wird halt kritisch, so, ne? Also, wir wissen das ja beide auch nicht so, ne? Aber.
Ja, ich meine, alles, was wir sagen, sind halt eh nur Prognosen.
Genau.
Ne? Aber so aus dem Bauch heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie im März, April schon irgendwas stattfindet. Nee. Das wäre tatsächlich noch zu früh, aber so ab dem Sommer, ja. Und wenn man überlegt, für nächsten Sommer sind ja auch die WM, die EM steht da ja, glaube ich, an. Olympischen Spiele stehen an.
Mein Gott.
Dann wurden, und das ist ja alles aus diesem Jahr, das wird ja dieses Jahr gewesen, wurde ja alles abgesagt und auf nächstes Jahr verlegt.
Ja.
Und ich glaube, dass es da irgendwelche Konzepte gibt und irgendwelche Möglichkeiten, wie das Ganze stattfindet. Ne?
Ey,
Expo in Dubai wurde halt auch verlegt auf nächstes Jahr.
Du, man hat auf jeden Fall eine richtig fette Auswahl für nächstes Jahr, so, ne? Also, ja. Muss man dazu sagen, so. Und ja. Also ich meine, klar, für den Herbst nächsten Jahres wird definitiv viel stattfinden, so, ne? Das sowieso, Sommer wahrscheinlich auch. Jetzt ist natürlich auch gerade, ey, ich will ja auch gar nicht so viel darüber verlieren, aber jetzt ist natürlich auch so die Winterstimmung nochmal extrem getrübt, so, ne? Der Winter ist noch nicht vorbei, Impfung kommt, bla bla bla, so, und ich hoffe einfach, dass das so schnell es geht auch alles auch stattfindet und ja, dass sich die Konzertlandschaft nächstes Jahr nicht ganz so krass ausdünnen wird. So.
Ja.
Das wäre einfach nur bekackt.
Ja, so. Ja, das stimmt.
Ne?
Also ich so im Großen und Ganzen habe ich dir ja schon im Vorgespräch, habe ich dir ja schon gesagt, dass ich diese Zeit, auch wenn es halt eine harte Zeit ist, das trotzdem auch so ein Stück weit genieße, weil es halt sehr entschleunigend für mich ist. Weil ich die letzten Jahre halt einfach nonstop einfach nur unterwegs war. Ne? Sei es mit meinen, ob ich selber gespielt habe oder mit anderen Bands. Ich war halt mehr unterwegs, als dass ich zu Hause war. Und da leidet natürlich viel drunter, ne? Beziehungen, Familie, Freundschaften und so. Wenn du halt immer weg bist, ist halt immer scheiße.
Natürlich.
Und dieses Jahr habe ich Corona-bedingt plötzlich halt voll viel Zeit für so einen Kram.
Ja.
Und habe halt auch viel, viel mehr Zeit für Sachen, die mir halt auch gut tun und worauf ich Bock habe. Ne? Also ich mache viel, viel mehr Musik, als ich jemals gemacht habe. Und und kann einfach so keinen coolen Kram machen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es halt weitergeht. Ne? Ich habe wahrscheinlich auch so meine Tiefs und meine Ups gehabt, so in der Corona-Zeit. Aber so im Großen und Ganzen probiere ich das auch irgendwie positiv zu nehmen. So, ne? Also
du machst ja auch, ich sag mal, Mucke unabhängig, hast ja auch genug zu tun halt immer noch so. Ne? Du bist auf Instagram, auch Social Media auch viel aktiv so. Und das ist auch gar nicht böse, meine. Jeder geht damit andersrum. So. Ich kann auch noch verstehen, wenn dir erstmal so die Lebensgrundlage weggenommen wird.
Klar.
Ich kann auch manchmal von mir sagen, ja gut, ich habe mit dem Shop ja auch sehr viel Glück gehabt, so. Aber es gibt dann auch Tage, wo du da mal finster reinblickst, wenn du nicht weißt, was für Maßnahmen jetzt getroffen werden, was auf dich zukommt. Da denke ich auch, ey, was machst du jetzt noch? Vor allen Dingen, wenn auch jeder andere in deiner Branche, sage ich jetzt mal, versucht kreativ irgendwie die Sache am Laufen zu halten, aber du hast auch ganz oft ein Überangebot halt von bestimmten Sachen so,
klar,
ne? Wie jetzt so Wohnzimmer Konzerte oder so Livestream-Konzerte, die waren am Anfang ganz cool, aber irgendwann dachte ich auch so, ey, reicht doch jetzt so,
ja,
ne?
Ja, klar.
Und dann sich da auch weiter zu motivieren, ist auch nicht ganz so einfach, deswegen finde ich da cool, dass du da sagst, ey, das läuft und hast auch noch...
Ich finde so von negativen Vibes wird es halt nicht besser. Muss halt auch gestehen, ich habe Wochen einfach schlechte Laune gehabt, weil ich bin jetzt halt auch 34 und dann überlegt man natürlich auch so ein bisschen so in die Zukunft rein und dann überlegt man natürlich auch so, aber wenn das jetzt vielleicht 2-3 Jahre so geht und ich 2-3 Jahre nichts machen kann, dann ich werde ja nicht mit dem Arsch zu Hause sitzen und warten, dass es vorbei geht, sondern dann müsste man sich ja irgendwie anders umorientieren oder irgendwas anderes machen.
Genau.
Aber irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, so, ey, eigentlich geht's mir doch voll gut so. Ich bin halt gesund.
Ja.
Ich kann meinen ganzen Kram halt bezahlen. Es ist alles wunderbar und die Arbeit wird noch früh genug kommen. Und dann sage ich halt auch jedem, der irgendwie in der Branche tätig ist, sei es so, ey, ohne Scheiß, wir haben immer gemeckert, dass so viel zu tun ist, vor allem Sommer, Festival, Sommer und so, ne, alle immer voll am Anschlag gewesen. Das wird früher zurückkommen, als man gucken kann. Deswegen sollte man jetzt lieber so die Zeit halt auch mal genießen, weißt du?
Energie bündeln halt, ne, und sich auf jeden Fall auf einstellen, so, ne?
Genau.
Weil die Leute haben Bock für nächstes Jahr, so, das ist sowieso klar.
Ja, ey, wir sind alle in den Startlöchern, ne? Alle haben Bock, alle warten nur darauf, dass es jetzt irgendwie da weitergehen kann. Ja. Und wirklich alle, weißt du, also von den Musikern bis zu den Technikern, Stagehands, alle Firmen drumherum, alle warten nur, dass es irgendwie wieder weitergeht.
Ja.
Und ey, wie gesagt, ich glaube, keine Ahnung, wir werden mit Jobs zugeschmissen, sobald es wieder weitergeht und dann wird man sich eine ruhige Minute wünschen, glaube ich.
Genau, für den ersten Leben, ich wünsche mir 22 zurück, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen, so, ne, aber nein. Ey, wir sind jetzt am Jahresende und die Sachen für Lionheart finden nächstes Jahr statt. Mit Vorbau wird wahrscheinlich auch was gehen, gehe ich mal stark von aus nächstes Jahr. Oder?
Ja, mit Vorbau waren wir jetzt halt im Studio sehr aktiv.
Stimmt, ihr habt auch eine Single rausgebracht, ne? Oder nicht?
Nee,
sogar, oder?
Nee, Single noch nicht rausgebracht.
Ja.
Sind jetzt quasi im Mix, sind jetzt auch fast fertig. Und die nehmen wir wahrscheinlich mit ins neue Jahr und hauen die im neuen Jahr raus. Und und dann gucken wir mal, wie sich es da weiterentwickelt. Ne? Also auch bei Vorbau war es genauso, alles, was für dieses Jahr feststand, wurde jetzt erstmal ins nächste Jahr gelegt.
Jo.
Und und wir sind ja auch so die Vorbau ist ja jetzt die Band, die jetzt nicht so als Hauptziel hat, dass wir halt nur Musik machen, sondern das ist halt eher so das Nebenziel. Jeder hat so sein Standbein. Und wir gucken halt nur das, was wirklich auch umgesetzt werden kann, dass wir das halt umsetzen. Deswegen trifft es Vorbau jetzt nicht so mega krass, weil es auch vorher schon mal vorkam, dass wir mal ein Jahr mit Vorbau keine Show gespielt haben.
Ja.
Wie gesagt, das wird sich dann im nächsten Jahr, neue Sachen werden sich wieder entwickeln, irgendwo kommt eine Anfrage, dann werden wir es machen oder nicht, weißt du? Also,
ja, aber ist ja auch cool, finde ich jetzt so, wenn man... Ist ja auch ganz oft so ein Todbringer, glaube ich, für Bands, wenn man sich ambitionierte Ziele einfach setzt, dass die Luft vielleicht dann irgendwann raus ist, weil man das nicht realisieren kann. Und wenn man aber sagt, ey, wir setzen uns realistische Ziele, bei Forward gibt es ja extrem lange schon, meine ich so, ne? Ich würde mal sagen, Mitte der 2000er oder sowas, ziemlich sicher.
2005, 15 Jahre dieses Jahr.
So, ne? Also ich weiß das nämlich...
Dieses Jahr haben wir 15-Jähriges tatsächlich.
So, und ne, ordentlich erst seit gestern und seid immer noch am Start. Und deswegen ist das doch mega, weil man da auch dann umsetzen kann. Und ich merke auf jeden Fall, ey, für nächstes Jahr, da wird was gehen.
So. Ja. Ja.
Mega, Walle, freut mich richtig.
Ja.
Ich guck mal, wir haben jetzt schon, ey, wir haben fast 2 Stunden miteinander gequatscht.
Krass, Zeit fliegt, ne?
Ey, für die erste Folge, also die erste richtige Folge mit dem Gast, ne? Bin ich natürlich mega happy. Wir haben viel Gitarrentalk gehabt, haben auch ein bisschen abgehatet. für ein Beat oder so, ne? Vielleicht nächstes Mal sogar noch mehr. Hast du noch was? Willst du den Leuten noch was sagen?
Ne, erstmal besten Dank für die Einladung, hat echt Bock gemacht.
Gerne, danke, dass du da warst.
Danke immer für den Support, für deinen Support.
Ey, kann ich nur zurückgeben.
Und hat Spaß gemacht.
Ey, fand ich auch. Und nächstes Jahr gibt's wieder Konzerte mit Fall Brawl und Lionheart. Ja, Freunde, wir sehen uns, nee, wir hören uns in 2 Wochen dann wieder. Ich versuche das ja immer alle 2 Wochen zu machen und wir schließen das jetzt.
Ja.
Ne? Habt noch einen schönen Abend und bis die Tage.
Peace out.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.